Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann und Christian Bayer.
Hallo.
Hallo zusammen. Schön.
Ich muss noch ein bisschen
Neues allerseits.
Wortspiel. Ach ja, genau. Frohes neues Jahr. Es ist ja noch Januar.
Ja, da genau. Können wir das Frohes neues Jahr.
Im Vorgespräch haben wir so besprochen, worüber können wir denn heute reden und irgendwann ging es darum, dass sagte Christian, wir machen gerade Hiring, aber da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und dann haben Rüdiger und Christian irgendwie ganz komische Sachen miteinander gesprochen, die ich so interessant fand, dass ich dachte, lass mal über Hiring reden. Was macht ihr, wenn so Leute wie ihr sagen, wir machen gerade Hiring? Was macht ihr dann genau?
Also wir stellen neue Professoren ein oder Professorinnen und der Prozess ist zunächst einmal in Ökonomie eigen, glaube ich, ein Stück weit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat den auch Robert Solow erfunden. Jedenfalls gibt es so einen zentralisierten Markt. Warum genau es einen zentralisierten Markt gibt, ist mir unklar. Und es gibt auch, da haben wir uns letztens irgendwann auch nochmal beim Mittagessen mit den Kollegen drüber unterhalten, so eine Zerfledderungstendenz in diesem Markt und ob das eigentlich, warum es den gibt und ob das ein Gleichgewicht ist, dass der Markt zentralisiert ist, ist auch unklar. Aber jedenfalls gibt es eine Einstellungssaison für die Leute, die gerade frisch promoviert haben, weltweit, und die findet im Dezember und Januar statt. Da schreiben dann im Herbst davor schreiben alle Universitäten ihre Stellen aus, die sie mit Juniorprofessoren, mit Assistenzprofessoren besetzen wollen. Und da bewerben sich dann ganz, ganz viele Leute drauf auf die Stellen, Hunderte pro Stelle, aber da die sich halt auch auf Hunderte von Stellen bewerben, kriegt dann am Ende doch jeder irgendwie einen Job. Also ist einfach dadurch, dass der Markt halt zentralisiert ist, passiert alles gleichzeitig.
Was heißt zentralisiert?
Also im Sinne von, es gibt halt, man könnte sich jetzt vorstellen, da wird halt eine Stelle frei im Januar und dann schreiben wir die aus und dann besetzen wir die mehr.
So war es ja auch früher Stelle. In Deutschland.
Also genau.
Du tust es jetzt so, als wäre das schon immer so. Also das war halt in Amerika, keine Ahnung, wann das erfunden wurde, das stimmt. Das war jedenfalls vor unserer beider Zeit. In Amerika war es halt so, dass es genau diesen Zyklus gab. Also zentralisiert war früher zeitlich und örtlich sogar gemeint. Das hängt letztlich mit der Konferenz der Jahresversammlung der amerikanischen Ökonomen, die seit geraumer Zeit immer im Januar, Anfang Januar stattfindet. Da reden wir übrigens auch nochmal später dann drüber, als Konferenz. Und die wurde gleichzeitig auch als örtlichen Jobmarket verwendet. Davon ist man jetzt weggekommen. Da gab es schon vor Corona Tendenzen, da wegzukommen. Seit Corona ist man da einfach weggekommen. Das war nämlich die erste Phase sozusagen des Ganzen. Da wurden in Hotels Interviews geführt, die man heute über Videokonferenztechnologie macht. Und das war die amerikanische Situation, weil aber die Amerikaner so dominant sind im akademischen Econ-Markt. Und als sich die deutschen Universitäten in den 2000er Jahren dann internationalisiert haben, haben sie sich dann irgendwie angepasst. Also jedenfalls die führenden Departments, also Christians gehört dazu, Bonn, die haben sich dann eben diesen Jobmarket-Zyklus angepasst. Aber früher war es in Deutschland genau so. Du hattest eine Stelle, dann hast du ausgeschrieben, dann hast du irgendwann Vorträge eingeholt und dann hast du halt Angebote gemacht.
Gut, aber das hat auch was damit natürlich zu tun, dass wir in Deutschland diese Änderung der Organisation des Karriereweges haben. Also früher gab es ja eigentlich das, was eine Assistenzprofessur ist, in der Form, wie sie heute existiert, als wirklich unabhängiger Hochschullehrer gab es das nicht. Und ich glaube, für Seniorstellen, also für Leute mit, sagen wir mal, mehr als 6-7 Jahren Erfahrung seit der Promotion, da ist es ja auch in den USA nicht so zentralisiert, dass das alles im Januar passiert. Und das ist sozusagen das ist das Modell. Aber genau, die Stellen werden prinzipiell so durchs Jahr hinweg, werden die Stellen natürlich frei vielleicht.
Und dann kannst du dann auf die frei werdende Stelle niemanden einstellen, bis wieder diese Bewerbungsrunde ist?
Also der Punkt ist.
Naja, so lang dauert es ja nicht. Also hast es ja einmal im Jahr und so. Also ich meine,
genau.
Und
die Frage ist halt, also. Die Frage ist halt, natürlich theoretischerweise könntest du die Stelle ausschreiben. Also ich vermute auch in den USA könntet ihr das machen. Nur da ist halt keiner, der dann sucht. Und wenn da keiner sucht, dann macht es auch keinen Sinn als Arbeitgeber nach einem Arbeitnehmer zu suchen. Und der Markt ist eben sehr voll mit Leuten, die suchen im zwischen Dezember und Januar. Und dann sind eben auch da alle Stellen. Also wenn jetzt
das ist jetzt unproblematisch, weil ihr in der akademischen Welt in ganz anderen Zeithorizonten denkt als jetzt ein Unternehmen, weil ich denke gerade so, naja, das ist ein Prof, das ist eine Leitungsfigur. Wenn jetzt bei mir im Unternehmen eine Leitungsstelle frei wäre, dann würde ich ja versuchen, die so schnell wie möglich zu beschäftigen.
Geht hier ja um Juniorstellen, also das sind ja erstmal keine Leitungsstellen.
Ach so.
Und also das ist mal Nummer eins. Jetzt kann es sein, dass du ganz dringend Lehrverpflichtungen hast, die du, weil eben jetzt gerade ein Professor gegangen ist oder so, die du in einem Semester mal nicht durchführen kannst als Fakultät jetzt. Aber dann gibt's eben das Instrument der Vertretung, beziehungsweise in Amerika heißt es dann das sind dann Visiting Professorships, das sind dann oft von Leuten, die zum Beispiel durch den Markt gefallen sind, durch diesen regulären Markt, da keine Stelle bekommen haben. Da gibt's dann schon nochmal so Sekundärmärkte, könnte man das nennen, ja, wo du dann solche, sagen wir mal, schnellen Bedarfe decken kannst, also die liquider sind. Ansonsten geht's hier schon um längere strategische Ausrichtungen, auch gerade bei einer Seniorstelle. Das sind in dem Sinne, in Amerika schon gleich gar nicht, weil in Amerika haben Professoren ja keine Leitungsfunktionen per se, weil die keinen Lehrstuhl haben. Ja, die haben ja niemand unter sich in Amerika. In Deutschland kommt man da zum Teil auch von ab, aber ja, also in Amerika brauchst du das nicht so schnell, weil ich meine, das Department, die Fakultät wird weiterhin gemanagt. Da gibt's ja Leute und der Lehrstuhl selber existiert in dieser Form in den USA sowieso nicht. Das ist eine relativ spezielle deutsche Einrichtung.
Ja, also
und klar, und da ist ein Problem, wenn ein Lehrstuhl jahrelang nicht besetzt ist, das ist dann für die Mitarbeiter da zum Teil schon ein Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Weswegen ja viele in Deutschland plädieren, auch von diesem Lehrstuhlsystem wegzukommen.
Ja, ja. Aber wie gesagt, es geht ja hauptsächlich um die Juniorstellen, sagen wir mal, in einem Krankenhaus vielleicht vergleichbar mit einer Oberarztposition. Das zentralisiert, findet halt dann halt statt und gleichzeitig gibt es aber natürlich so Tendenzen, dass das in dem Maße, wie das jetzt online passiert ist und die Europäer sich auch von dem amerikanischen Markt weitestgehend, also als zeitlichen Fokus auch verabschiedet haben, wir machen das jetzt in Europa vereinbart immer so 10 Tage vor Weihnachten und die meisten Europäer sind auch ganz froh, weil europäische Weihnachtsferien nun mal bis zum 6. Januar gehen und für die Amerikaner aber nicht. Und deshalb war dieses Hiring immer mitten in den Weihnachtsferien. Und dann konnte man nicht Skifahren gehen und fahren alle Leute scheiße. Und jetzt sind wir...
Jetzt haben wir Klimawandel, jetzt ist das nicht mehr so schlimm, weil Skifahren kann man sowieso nicht mehr.
Genau, und jetzt haben wir das ganz professionell geregelt und machen das im Dezember. Aber das scheint halt auch relativ stark zu zerfleddern, weil irgendwie Leute dann davon abweichen. Aber ich schweife ab. Also es gibt eben diese massenhaften Bewerbungen, weil sich alle Leute ungefähr auf alle Stellen in ihrem Bereich bewerben. Und ja, die musst du halt sichten mit einer relativ großen Kommission. Du musst Lebensläufe sichten, du musst sichten, was deren Doktorväter und Mütter über die Arbeiten schreiben. Also die Leute, die Promotion betreut haben, stehen da mit ihrer Reputation da, schreiben Briefe und erläutern, wo sie denn ungefähr von der Qualität her die wissenschaftliche Arbeit von dem Kandidaten, von der Kandidatin sehen.
Gibt es da auch so eine formalisierte Sprache? Bemühte sich stets redlich im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten? Also solche, also
das ja, aber die formalisierte Sprache gibt schon, ja.
Ja, ja, also dann sozusagen die übliche Form, also auch da werden typischerweise, also die Gutachten sind normalerweise relativ offen und ehrlich in einem gewissen Sinne, aber sie werden natürlich auch weiterhin positiv formuliert. Also wenn dann...
Wie schreibst du dann, wenn jemand die letzte Pfeife ist? Wie würdest du das formulieren?
Wäre ein guter Kandidat, also ist ein guter Ökonom und ich denke, dass er insbesondere an Politikinstitutionen außerhalb der Forschung brillieren würde.
Okay, verstehe. Metert alles weg, aber kommt nicht auf eigene Ideen.
Ja, so in etwa, genau.
Alles klar, okay. Ja.
Die von Harvard zum Beispiel und MIT, die schreiben halt immer Best of his Generation. jedes Jahr quasi so sind die nächsten Paul Samuelson und Ken Arrows. So.
Ja, das ist gut, die kannst du nicht gebrauchen.
Harvard, MIT immer regulär, die sind immer die Besten ihrer Generation. Jedes Jahr gibt's da Beste der Generation. Aber das ist dann halt so wie bei den Olympischen Spielen, das waren auch immer die Besten.
So, okay, verstehe. Ich musste ein bisschen denken, weil ich wahrscheinlich auch einer der Besten meiner Generation bin. Ein bisschen gedauert. Aber ist dieses, dass ich alle auf alle Stellen bewerben?
Ja.
Das klingt mir nicht besonders sinnvoll. Also ist das.
Das ist richtig, aber das ist eben auch eine Funktion dessen, dass die Bewerbungen durch die Digitalisierung halt extrem billig geworden sind. Also früher war das tatsächlich so, dass, also was heißt früher, so lange ist es noch gar nicht her. Also ich habe meine Bewerbung tatsächlich noch zum Postamt getragen mit zwei Cards auf Rädern, ja, so Bewerbung auf Rädern quasi. Aber ich meine, jetzt wird natürlich alles, ist natürlich alles online und ein CV und dann haben wir noch eine Revolution. Da gibt es so, das heißt Revolution, also das ist eigentlich völlig banal. Es gibt halt so Bewerbungsplattformen, auf die sich die meisten Arbeitgeber in dem Bereich, nicht viel, alle, aber die meisten Arbeitgeber in dem Bereich geeinigt haben. Also die American Economic Association stellt eine zur Verfügung. Und dann gibt es noch eine Gruppe oder Konsortium von Professoren, die das mal programmiert haben lassen. Und dann gibt es noch auch kommerzielle Anbieter, glaube ich. Also es gibt so 3-4 Plattformen. Und ich meine, dann ist es halt, und dann sagst du halt immer, machst dann einen Klick, ja, schick meine Unterlagen auch noch zu dem. Das ist also, da ist dann eine Bewerbung on the margin, ist dann tatsächlich wirklich nur ein Klick. Und das ist halt billig.
Ja, also ich meine, genau, und selbst für die Promotionsbetreuer wird's billig. Also das war eine Zeit lang natürlich dann auch noch so Kosten, wo man gesagt hat, will ich jetzt den damit belästigen, noch einen Brief zu verschicken. Und das ist halt auch nicht, weil der stellt halt ein standardmäßiges Empfehlungsschreiben da in der Plattform ein und das wird dann auch automatisch verschickt. Nur automatisch werden noch nicht die Bewerbungen begutachtet und da fällt dann durchaus ein bisschen arg viel Arbeit an.
Oh, macht die KI dann. Nächstes Jahr macht die KI
das. Wäre das automatisierbar?
Also zur ersten Sichtung, zum Teil, wenn ich jetzt darüber nachdenke, könnten wir es bestimmt machen, oder?
Also jedenfalls könnte man ja zumindest mal so die Buzzwords sich automatisch raussuchen lassen und so ein bisschen so eine Vor.
Also ja, aber gut, dann schreibe ich halt in meine Bewerbung sämtliche Buzzwords, von denen ich
weiß. In den Briefen. Also das, was du typischerweise erstmal machst, also ich jedenfalls, ist, ich gucke mir den Lebenslauf an, damit ich ungefähr weiß, mit wem ich es zu tun habe. Und dann lese ich die 3-4 Gutachten, die sind so 5 Seiten lang, je nachdem. Die lese ich mal quer und suche da insbesondere nach solchen, sagen wir mal, wichtigen Signalwörtern. Ja, also wenn da drin steht, wäre insbesondere für Politikinstitutionen geeignet, dann weiß ich, das ist nicht die Liga, in der die Universität Bonn sucht. Ja. Genauso auch, wenn da der Brief darauf endet, je nachdem von welcher Institution jemand kommt, wo dann drin steht, der wäre ein tolles Hire für jede Institution, also für jede Universität, inklusive der allerbesten auf der Welt. Okay, wenn das von einer guten Institution kommt, dann weiß ich eigentlich, da brauchen wir uns auch, wenn da jetzt nicht noch eine andere Geschichte dran ist, warum der unbedingt nach Bonn kommen möchte, den brauchen wir uns auch nicht angucken.
Warum nicht? Warum, wenn der doch so super ist? Oder heißt das, der geht dann sowieso nach, keine Ahnung?
Das sind ja, genau. Die Harvard-Leute. Okay. Also Christian meint jetzt, der Harvard-Mensch, von dem gesagt wird, dass er der nächste Paul Samuelson ist, der geht dann halt ans MIT, das steht vorher fest, im Grunde genommen.
Ja.
Und umgekehrt.
Wir können nicht kompetitiv bezahlen. Und da brauche ich mir den gar nicht eigentlich weiter angucken. Das beißt sich dann eigentlich mit den rechtlichen Regularien, die wir haben. Sogenannten Bestenausleser, bei uns sind es ja Beamtenstellen. Und die Bestenausleser heißt, ich sollte natürlich den Menschen nehmen, der Beste ist. An den sollte ich halt das Angebot machen, von dem ich aber weiß, er wird es niemals annehmen, weil er eins bekommen wird, was an einer, selbst wenn wir eine gute Institution sind, an einer noch besseren Institution sein wird mit ungefähr dem doppelten bis dreifachen Gehalt.
Krass.
Ja, und dann
bekennt sich gerade daran, das Gesetz zu verletzen.
Ja, ich bin ja zum Glück dann ausgeschieden aus der Berufungskommission ab irgendeinem Zeitpunkt, weil dann klar war, dass ich befangen war.
Aber dass die Gehälter dann meinetwegen am MIT dreimal so hoch sind wie in Bonn, obwohl vielleicht in Bonn, weiß ich nicht, also es genug Gründe gibt, dass er eigentlich in Bonn arbeiten sollte. Da könnt ihr nicht gegen anstinken. Es gibt nicht irgendeinen Topf, bei dem ihr sagen dürft, okay, und das ist jetzt das Sondervermögen, MIT kann uns kreuzweise oder so?
Nee, das geht nicht, insbesondere nicht. Also ich glaube, wir haben, wenn man das hin und her überlegt und je nachdem, wie, also wo die Leute herkommen, was ihr Hintergrund ist und sozusagen, was ihr Warenkorb ist, den sie konsumieren, dann können wir auf dem Niveau von den Lebenszeitprofessuren, ja, da können wir schon durchaus recht wettbewerbsfähige Gehälter bezahlen. Also theoretischerweise gibt es da keine Obergrenze. Könnte die Uni Bonn bezahlen, was auch immer sie rechtfertigen kann, zu bezahlen. Es gibt natürlich ein Budget, aber
also du meinst jetzt über die gesamte Arbeitszeit, über das gesamte Berufsleben?
Für die Leute, die mehr als 6 Jahre Erfahrung, sage ich jetzt mal, haben nach der Promotion.
Okay.
Ja, da sind wir einfach, das ist im Wettbewerb, da haben wir natürlich ein Budget und das Budget ist deutlich enger als das von der typischen guten amerikanischen Universität, mit dem wir rechnen müssen. Und deshalb gibt es auch irgendwie eine Gehaltsstruktur, sage ich mal. Und wenn man jenseits von dem Gehalt von einem Staatssekretär sein will, dann muss man das gesondert rechtfertigen und dann irgendwann muss auch das Ministerium das erlauben. Also da gibt es eine gesonderte Regelung, aber prinzipiell können wir in dem Bereich, denke ich jedenfalls, dann doch recht wettbewerbsfähige Gehälter zahlen, wenn wir es müssen, wenn wir es wollen. Praktischerweise heißt das dann meistens, dass wir eher wettbewerbsfähig sind bei Leuten, die irgendwie einen deutschen oder deutschähnlichen Warenkorb gerne konsumieren wollen. Also wenn du zum Beispiel nach Bonn kommst und sagst, ich muss unbedingt meine Kinder in eine Privatschule schicken, weil in dem Land, in dem ich aufgewachsen bin, selbstverständlich man Kinder in die Privatschule schickt, dann ist unser Gehalt nicht wettbewerbsfähig. Ja, weil hier ist eben Teil des Gehaltes und der Steuern, die du zahlst, dass du deine Kinder zur staatlichen Schule schickst, weil die staatliche Schule ist ja ganz okay, ja, oder gut.
Naja, Wohnung, glaube ich, ist das Hauptgrund, ne? Weil der Hauptunterschied. Du kannst dir halt in Amerika typischerweise als Professor sehr, sehr große Häuser leisten. Also jetzt mal von New York und San Francisco abgesehen. Das kannst du halt an einer deutschen typischen Universitätsstadt, gerade Bonn, kannst du das eben nicht.
Kannst du dir hier halt wesentlich großzügigeren Wohnraum leisten als im UK.
Ja, ja, das stimmt. Aber ich sag, gegenüber Amerika bist du, was denn, also wenn du in großen Häusern wohnen willst, dann willst du nicht unbedingt nach Deutschland.
Ja, ja, genau.
Eine deutsche Universitätsstadt.
Genau.
Der klassische Professor in Deutschland lebt halt in einer Eigentumswohnung, also jedenfalls der neueren Datums. Es gibt, ja, lebt halt in einer Eigentumswohnung oder ja, sogar zur Miete zum Teil, ja.
Wobei ich habe vor ein paar Jahren war ich in Saarbrücken am CISPA und habe da mit dem Leiter, das ist dieses Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit, und der sagte, sie würden ihr Recruitment genau so machen. Die würden halt sagen, ja, ja, klar, ihr verdient hier weniger, aber für das, was du in Kalifornien für eine Zwei-Zimmer-Wohnung bezahlst, bekommst du hier ein Haus mit 2000 Quadratmeter Garten.
Wie gesagt, Kalifornien ist nochmal anders, aber Kalifornien ist nicht die typische amerikanische Universitätsstadt. Die typische amerikanische Universitätsstadt ist sowas, ja, wie Ann Arbor, Hannover und so weiter und so fort. Und da ist Land nicht billig, aber eben erschwinglich für Professoren.
Das ist richtig. Also, ne, das muss halt, das ist halt
Heidelberg, da kannst du dir ja nichts mehr leisten. Weil die Amerikaner halt einfach auch erlauben, dann doch, diese Städte sind halt einfach nur begrenzt zusätzlich bebaubar, wenn du nicht in die Höhe willst. Ja? Und das ist halt in Amerika, hast du halt einfach noch ein ganz anderes Land im Umkreis dann. Ja,
ja, oder man will es halt nicht bebauen. Aber es ist ein anderes Thema. Jedenfalls in dem Bereich können wir in einer gewissen Weise sinnvoll konkurrieren und vernünftige Gehälter zahlen. Aber bei den Juniorprofessoren, da können wir das nicht. Da haben wir einfach ein vorgegebenes Gehaltsschema. Und
ist das gut oder ist das schlecht? Oder ist es egal?
Also das ist für uns sehr schlecht eigentlich. Also der typische Kandidat, den wir gewinnen können, den gewinnen wir dann, und das ist dann nochmal eine zusätzliche Tendenz dazu, dass das meistens de facto Männer sind, die man damit gewinnen kann, ist, dass wir relativ hohe Zuschläge zahlen und die sind auch nochmal deutlich erhöht worden. Also ein Sechstel des Gehaltes kommt nochmal oben drauf, wenn du zwei Kinder hast, ohne das Kindergeld zu berücksichtigen. Und dann haben wir natürlich mit dem Ehegattensplitting eine entsprechend niedrige Besteuerung, weil die sind ja relativ jung und haben dann relativ junge Kinder und gegebenenfalls eine Partnerin oder ein Partner. Aber der realistische Fall ist es nicht, der vielleicht 1, 2, 3 Jahre nicht Vollzeit arbeiten will. Und dann plötzlich wird das Familieneinkommen okay im Vergleich, weil natürlich auch Kinderbetreuung viel hochgradig subventionierter ist und so weiter. Wenn ich aber das normale Gehalt mir einfach angucke und dann mit dem US-Gehalt vergleiche, aber auch mit dem Gehalt in Großbritannien vergleiche, dann wird's halt schwierig. Andere europäische Länder, da zahlen wir halbwegs wettbewerbsfähig. Ja, aber es schränkt uns halt schon ein. Wir können nicht über das Gehalt ernsthaft, ich will nicht da über das Gehalt Wettbewerb betreiben, aber da nicht im Nachteil sein, sozusagen um die Leute einstellen zu können. Das ist immer eine gewisse Schwierigkeit. Und wenn ich dann gleichzeitig die Vorgabe habe, ich soll mir aber den Allerbesten aussuchen, ja, dann ist es halt so, wie weiß ich nicht, wenn der FC Köln mit seinem Gehalt halt anfängt und die Vorgabe hätte, er dürfte nur die Top-Fußballspieler im Nachwuchsbereich einstellen, um die sich auch Real Madrid und Bayern München kloppen. Das macht halt keinen Sinn.
Du bekommst dann den billigsten der besten, was aber von dem, was du haben willst, eigentlich der schlechteste ist, ne?
Ja, also das sind ja keine schlechten Leute.
Ja, natürlich
nicht. Nein. Das ist ein bisschen übertrieben, aber der Punkt ist halt, glaube ich, schon auch ein philosophischer Unterschied. Du hast halt das deutsche Universitätssystem ist nach wie vor sehr stark eben auf den Lehrstuhlinhaber letztlich zugeschnitten. Du bist halt letztlich im deutschen Universitätssystem vor dem Lehrstuhl bist du halt nichts. Ja, das heißt, und genau da sieht man es ja auch. Beim Lehrstuhl kannst du dann im Grunde verhandeln. Jedenfalls ohne rechtliche, faktische Obergrenzen gibt's, aber ohne rechtliche Obergrenzen. Das ist eine reine Verhandlungsgeschichte. Das ist sehr, sehr auf diese eine Figur des Lehrstuhlinhabers fokussiert. Während in Amerika ein ganz anderer, sagen wir mal, Begriff für den Nachwuchs da ist. Also der Nachwuchs ist eben die Fußballanalogie passt schon. Ja, also irgendwie, so in Deutschland versuchst du Altherren Leute zu rekrutieren und dich darauf zu, ich sag das mal ein bisschen böse, bitterböse, bewusst, aber Deutschland ist eher so die Konzentration aufs Altherren-Recruiting, während in Amerika versuchst du halt von Anfang an ein gescheites Nachwuchs-Recruiting zu machen, um diese Leute dann halt an dich zu binden irgendwie, ja. In der Hoffnung auch, dass die dann, wenn du dann mal später sozusagen reüssiert hast in der Wissenschaft und Familie wichtiger wird für diese Leute, dass sie möglicherweise dann einfach auch bei dir bleiben, ja, weil sie die Kinder nicht mehr aus dem sozialen Umfeld, selbst wenn dann ein besseres Angebot kommt, weil sie möglicherweise die Kinder nicht aus dem sozialen Umfeld reißen wollen und so. Und das kannst du halt in Deutschland nicht, wenn du damit konkurrieren musst. Das ist halt eine andere Philosophie. Der wissenschaftliche Nachwuchs steht viel mehr im Zentrum, im Grunde genommen, in der amerikanischen Universität als in der traditionellen deutschen Universität. Und so moderne Departments wie Christians versuchen deshalb mit ihren Mitteln, im deutschen institutionellen Rahmen so ein bisschen zu konterkarieren oder dagegen zu arbeiten. Aber das geht natürlich nur begrenzt, weil du dich an Verwaltungsrecht halten musst.
Genau. Und dass sich mal ändert, ist nicht abzusehen, oder?
Nee, ich würde sagen nein, weil, glaube ich, also es gab mal die Klage eines Professors auf amtsangemessene Besoldung vor vielen, vielen Jahren, die bis vors Bundesverfassungsgericht gegangen ist, weil es eine Besoldungsreform gegeben hat, die im Grunde genommen in Richtung dieser Marktlösung ging. So dass wir bei nur eine Untergrenze von Besoldungen eigentlich hatten. Und die war relativ niedrig formuliert. Also wie viel die bekommen sollten, die Professoren.
Amtsangemessen ist ein sehr schönes
Wort. Ja, und der argumentierte halt, ja, also wenn ich jetzt immer nur auf dieser niedrigsten Besoldung bleibe, darauf eingestellt worden bin und darauf immer nur bleibe, dann werde ich wesentlich schlechter bezahlt, wenn ich kurz bevor ich in Rente gehe, als Gymnasiallehrer. Ich glaube, aber da bin ich jetzt mir nicht mehr ganz sicher, ob das sozusagen der Vergleich zu der A15 zum Studiendirektor oder sogar nur zum Oberstudienrat war.
Sowas war es, ja. Einer von beiden, genau.
Einer von beiden. Ja. Und das Argument war, der hat ja per se dieser, also nicht der Oberstudiendirektor, also der Schulleiter von so einem Gymnasium oder so, sondern ich glaube, das war der Oberstudienrat. Der hat keine Personalverantwortung und der unterrichtet halt und so weiter. Und das kann ja nicht sein, dass jemand, der Hochschullehrer ist, schlechter bezahlt wird als ein Gymnasiallehrer. Und dem hat im Kern das Bundesverfassungsgericht zugestimmt, der Argumentation. Und es gab ein Minderheitsvotum, das fand ich interessant, das fand ich auch sehr nachvollziehbar, was gesagt hat, das ist Quatsch. Und zwar das ist deshalb Quatsch, weil das man nicht vergleichen kann. Hochschullehrer unterrichten viel, viel weniger. Und sozusagen ganz böse formuliert, wenn ich wirklich, so das war das Argument, in meiner wissenschaftlichen Laufbahnleistung nicht gut genug bin, um mal einen zweiten Ruf zu generieren, also ein zweites Angebot, und deshalb mein Gehalt nie nachverhandeln kann und ein Lehrer kann sein Gehalt nie nachverhandeln, dann kann ich ja auch im Zweifelsfalle ein bequemes Freizeitleben da führen.
Ja,
ich unterrichte halt nur 8 Stunden oder 9 Stunden die Woche. Und das war so die Minderheitenmeinung in dem entsprechenden Urteil, die sich aber nicht durchgesetzt hat. Und ich glaube, damit ist der Zug ein Stück weit in der Richtung abgefahren, weil die Entscheidung war zu sagen, zwar gibt's viele Bereiche, wo das Recht, die rechtliche Regulierung von Hochschullehrern eine sehr eigene Spielart des Beamtenrechts ist, aber im Kern sehen wir sie als Beamte nicht eigener Art an. Und dieses Minderheitenvotum sagte halt, Hochschullehrer sind im Kern Beamte eigener Art. Und da gelten all diese Regeln normalerweise, das macht keinen Sinn, dass wir die Regeln, die eigentlich für Leute aus der Verwaltung entwickelt worden sind, um zum Ausgleich sozusagen, um Interessensausgleich herbeizuführen, um langfristige Anreize zu setzen und so weiter, die gelten da eigentlich nicht. Das macht keinen Sinn, weil das ist irgendwie ein internationaler Markt und da sind wir auch kein großer Spieler. Und dieses Minderheitenvotum, das fand ich viel, viel einleuchtender als das Mehrheitsvotum da. Was das angeht, aber wir gleiten ab vom.
Ja, bevor wir mit dem Werkstattbericht enden, würde ich gerne eine Frage noch von dir beantwortet kriegen, Christian. Warum bist du befangen, so dass du aus der Berufungskommission raus musst?
Weil sich jemand beworben hat, bei dem ich selber mit Gutachter für die Dissertation bin.
Ja, das ist jetzt unspektakulärer, als ich gehofft hatte. Naja.
Nicht irgendwie mein Cousin. Der sich beworben.
Ja, aber du musst ja nochmal erklären, was jetzt passiert. Also ihr habt jetzt diese Unterlagen gelesen und was
stimmt
passiert
da? Damit? Stimmt,
da genau, ich. Genau. Also wir haben die Unterlagen gelesen, wir haben die gesichtet und haben vorher uns natürlich einen Kriterienkatalog überlegt, damit es auch alles rechtssicher ist. Nachdem wir die beurteilen wollen, der Kriterienkatalog sieht ungefähr so aus, wir erwarten tolle Forschung und nein, wir haben viel detaillierter
Kriterien. Klar, aber fänd ich gut. Fänd ich mal lustig, weil hey, feuern können sie dich nicht, oder?
Doch, die werden
doch, ja. Sowas schon.
Also Christian können sie feuern, ja.
Nee, echt? Wieso? Bist du nicht verbeamtet?
Doch, aber natürlich für schwerwiegende Vergehen im Amt, natürlich. Da verliere ich sogar meine Pension.
Darum zu trollen ist ein schwerwiegendes Vergehen?
Wieso ist hier ist auf dem Podcast also, nicht, aber okay. So, jedenfalls, wir haben dann, ne, wir gucken uns die an und müssen dann erstmal irgendwie die Zahl der Bewerbungen auf ein Maß, das wir handhaben können, sagen wir mal, reduzieren, indem wir die vorsortieren, sag ich mal. Nach formalen Kriterien, es sind halt ein paar Bewerbungen dabei, die sind irgendwie unernst oder nicht ernst zu nehmen oder die passen fachlich halt gar nicht. So, und dann werden die aufgeteilt auf die Kommissionsmitglieder und dann müssen die Bewerbungen gelesen werden. Und das Lesen heißt, neben dem, was schon in der ersten Runde passiert, was man liest, halt die Gutachten, die da vorliegen, die sind aus deutschem rechtlichen Verständnis sind das alles befangene Gutachten, weil das halt die Doktorväter und Mütter sind, die da schreiben. Aber jedenfalls, darüber hinaus müssen dann insbesondere die sogenannten Jobmarktpaper, die Arbeitsmarktpapiere, gelesen werden von denen. Das ist sozusagen das Stück aus der Dissertation heraus, was der Kandidat, die Kandidatin als sozusagen seine besonders herausragende Leistung sieht, wissenschaftlicher Art.
Weil und ihr gezielt Arbeitsmarktforschung betreibt und darum...
Nein.
Das war eine falsche Übersetzung.
Genau.
Das war jetzt eine komische Übersetzung.
Also das Jobmarktpapier ist das Papier, was der Kandidat für diesen Arbeitsmarkt, für diesen akademischen Arbeitsmarkt signalisiert als sein herausragendes...
Ach so, okay. Sein Unique Selling Proposition
sozusagen. Ja, genau. Okay, genau.
Sein Meisterstück.
Gesellenstück.
Technisch gesehen ist es eigentlich das Gesellenstück.
Okay.
Genau. Und das guckst du dir halt an und liest es und bildest dir dazu eine Meinung und diskutierst das dann in dem Gremium und bildest daraus erstmal eine Liste von, weiß nicht, 20 Leuten, 30 Leuten für eine Stelle, die du hinterher besetzen willst, und mit den Leuten führst du dann Gespräche. Früher war das halt auf dieser amerikanischen Konferenz, da saß man in einem Hotelzimmer. Die Europäer waren alle irgendwie fürchterlich gejetlaggt und waren alle irgendwie eigentlich schon ab 4 Uhr morgens wach und hielten sich dann ab 12 Uhr nur noch durch Direktinfusion mit Kaffee am Leben. Ja, und eigentlich war das eine ganz ulkige Situation zum Teil. Aber jedenfalls, man führt dann halt diese Interviews.
Das war deshalb ulkig, weil du dann mit Kandidaten aus Mannheim, ihr seid alle quasi in eine amerikanische Stadt geflogen. Du aus Bonn, der aus Mannheim, vielleicht sogar im selben Flieger. Ihr habt euch dann dort interviewt, um dann ein Badge zu bekommen.
Das war ein besonders...
Also ökologisch sinnlos.
Das war absolut. Das waren besonders ulkige Situationen, aber da kamen halt auch andere Situationen, weil die Leute natürlich sehr viele dieser Gespräche führen. Und wenn du dann einen Kandidaten hast, der irgendwie, wo dann hinterher auch klar ist eigentlich, der hat so viele Gespräche, die er führt, die kriegen wir nie und nimmer eingestellt. Aber dann kommst du in so eine Situation, wo der Kandidat kommt in deinen Interviewraum rein und weiß eigentlich nicht, wo er ist und mit wem er redet. Und also solche Situationen hatten wir auch schon. Das Highlight war, als wir ein Interview geführt haben und da kam jemand rein und sagte, also ja, Bonn, das fände er ganz toll. Insbesondere also mit dem Rüdiger Bachmann. Da würde er gerne zusammenarbeiten können. Das war das in Bonn. Das war ein absolutes Highlight.
Hat er hier nicht zugehört bei diesem Podcast oder was stimmt mit dem nicht?
Genau.
Das
war noch weit davor. Aber es war jedenfalls, das ist dann so eine Situation, wo du dann mit den 5 Leuten, die da interviewen, sitzt und dich anguckst und irgendwie ganz stark dich konzentrieren musst.
Muss, dass man nicht ein lautes Lachen
ausbricht. Richtig. Also solche Skurrilitäten, das war eigentlich ganz hübsch, aber dafür irgendwie quer durch die Welt zu fliegen und nicht in Skiurlaub fahren zu können, ist natürlich der Preis nicht wert und der ökologische Aspekt spielt auch eine Rolle.
Ist denn dieses Papiere lesen, Gutachten lesen und macht das Spaß?
Also das ist viel Arbeit und du kommst halt im Zweifelsfalle zu nichts anderem. Aber es ist, finde ich, eine schöne Sache darin, dass du mitbekommst, wohin sich die Interessen der, klingt doof, jungen Generation quasi, also des Nachwuchses hin entwickeln. Und du kannst halt sehen, gibt's bestimmte Themen. Also es gibt so Modethemen, die tauchen ja, immer wieder auf.
Aber gleichzeitig für, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für unsere Semester, muss ich sagen, bekommt man dann, Wehmut ist noch zu schwach, sondern ja, man wird einfach frustriert, wie wenig wert man das eigene Humankapital noch ist. Also wenn man zum Teil sieht, was die jungen Kollegen da abliefern. Und ich will nicht unbedingt sagen, dass
die überholen euch rechts sozusagen, oder wie?
Rechts und links und oben und unten, würde ich sagen.
Okay,
aber eben in bestimmter Hinsicht. Es ist eben, und das frustriert mich dann halt auch, weil man halt oft und dann tatsächlich auch wirklich Papiere und nach Papieren und Papieren liest, die technisch immer besser gemacht werden. Und das ist übrigens den Vorwurf haben wir uns auch anhören müssen von unseren Altforderungen.
Also insofern
höre ich mich jetzt tatsächlich wie ein dummer Altvorderer an. Aber es ist was dran, die halt technisch immer besser gemacht sind, mit immer mehr Mikrodaten, an die keiner dran gekommen sind, mit einer Computersimulation und pipapo. Ob die Ökonomik am Ende das wirklich Interessante ist dann, ja, oder interessanter ist als das, was wir gemacht haben oder so, das ist mir nicht immer so klar, ja. Aber also, man ist dann frustriert. Also man merkt dann schon auch, einerseits macht Spaß und genau aus dem Grund, den Christian eben genannt hat. Andererseits bin ich zumindest inzwischen in einem Alter, wo es dann auch frustrierend ist, weil man merkt, dass man sozusagen langsam in den absteigenden Ast seiner Schaffenskraft kommt, ja, so sagen wir mal so. Und das ist natürlich durchaus auch frustrierend. Aber ob frustrierend oder Spaß machen, das ist einfach notwendig, weil du als Department eben nur überleben kannst, wenn du, also wissenschaftlich überleben kannst, finanziell nicht so, aber wissenschaftlich jedenfalls überleben kannst, indem du eben wirklich geeigneten Nachwuchs findest. Und das ist Arbeit. Also das kann die KI tatsächlich vermutlich nicht für dich übernehmen.
Genau.
Es geht halt um die wissenschaftliche Profilbildung für dein Department. Und für die hast du als Senior-Professor natürlich eine Verantwortung.
Ja.
Weil, genau. Machen wir uns nichts vor, denn viele dieser Juniors bleiben ja nicht. Entweder weil sie nicht gut genug sind oder weil sie zu gut sind und andere Angebote bekommen oder weil sie einen Partner haben, der halt ausgerechnet der Stadt, in der du bist, überhaupt nicht leben will und die nur deshalb kommen, weil das da für die da das beste Angebot war, aber langfristig vielleicht dann sich auch die sagen wir die lokalen Präferenzen des Partners durchsetzen etc. etc. Also viele dieser Juniors, die du einstellst, bleiben ja nicht da. Das heißt, du musst, um dein Department wirklich intellektuell weiterentwickeln zu können, musst du viel machen, um dann am Ende ein paar gute Früchte zu ernten, die dann da bleiben und sozusagen an die du dann das Staffelholz übergeben kannst, in irgendeiner Form. Ja.
Wie viele von denen, die ihr gerne hättet, also denen ihr ein Angebot macht, wie viele von denen bekommt ihr dann tatsächlich?
Schwierig zu sagen. Also,
ihr kriegt nicht jeden, den ihr haben wollt, ne?
Nee,
definitiv. Gottes Willen. Also, wir haben so eine Erfolgsquote, würde ich sagen, von, also ein Drittel ist schon gut.
Angebote, die angenommen weniger. Werden oder Stellen im Markt, die besetzt werden?
Angebote, die angenommen werden.
Weil da sind wir deutlich drunter.
Ja, deswegen sage ich ja, ein Drittel ist schon gut. Also
da sind wir deutlich drunter. Also bei uns ist es so, wir machen 20 Interviews und dann laden wir so 5 bis 7, 8 Leute ein, vorzutragen und sich sozusagen die Stadt und die Umgebung, also die akademische Umgebung anzugucken, intensive Gespräche auch nochmal mehr mit den Kollegen vor Ort zu führen und so weiter. Und ja, dann machen wir ein Ranking davon und machen dann die Angebote an die Leute. Wir können immer nur eins machen gleichzeitig und dann müssen die innerhalb von, sagen wir mal, 10 Tagen oder so entscheiden, ob sie das annehmen und dann geht's an den nächsten weiter. Und da würde ich sagen, kommt am Ende raus, dass wir so jeden zweiten Markt die Stelle besetzen. Bisschen mehr als das, vielleicht 2 von 3. Das heißt, wir machen auch nicht an alle, wenn wir 5 Leute haben, machen wir typischerweise nicht an alle 5 Leute ein Angebot. Da stellt sich immer noch mal heraus, nee, das war jetzt doch irgendwie nicht so das, was wir uns vorgestellt haben im Vortrag. Vielleicht hat jemand seine eigene Forschung nicht so perfekt durchdrungen. Also das ist, was du halt sehen willst. Wie viel ist da die Person selber? Wie viel kann der auch rechts und links? Die kann rechts und links gucken von dem, was sie macht. Und wie gut ist jemand nur technisch? Wie gut ist jemand als Ökonom im Breiten? Wie gut wird jemand vielleicht auch lehren können? Das merkst du ja auch in so einem Vortrag. Ja. Wie gesagt, nicht jedem machst du ein Angebot, aber dann doch im Zweifelsfalle der Mehrheit von denen, die auf der Stufe sind, würdest du ein Angebot machen. Und so 2 von 3 Märkten, glaube ich, besetzen wir die Stelle. Und
2 von 3 Märkten heißt es bleibt.
Also sozusagen, du brauchst halt du brauchst.
Also wenn ihr 3 Leute sucht, kriegt ihr 2
besetzt? Kriegen wir 2 besetzt.
Und die dritte Stelle bleibt unbesetzt.
Die bleibt unbesetzt und geht dann ins nächste Jahr. Ja, also das ist so ungefähr die Situation, die wir da haben, würde ich sagen. Das ist auch nicht nur für unsere Gruppe, sondern für das gesamte Department so. Also nicht nur in der Makro, sondern ja, die Mikrotheorie, die ist bei uns besonders stark, die hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, denke ich, die Stellen auch am Ende zu besetzen. Der Markt ist auch ein bisschen spezieller nochmal. Aber für die anderen Gruppen gilt das ähnlich, dass die nicht unbedingt die Kandidaten bekommen, die sie wollen. Und ja.
Ja, aber das ist ja, das ist eigentlich die optimale Politik. Du willst, ich meine, wenn du immer bekommst, dann heierst du zu schlecht. Wenn du die Stelle immer besetzt, ne? Also das ist auch
außer du bist Harvard oder sowas, oder?
Ja, ja, okay, das mag sein. Aber für uns gilt, dass du halt at the margin hiren willst, ja. Du willst halt gerade die Leute, die rausfinden, die indifferent sind, ob sie zu dir kommen oder zu dem nächstbesten, ne? Und du willst nicht Leute kommen, die glücklich sind. Das ist das Paradoxe vom Thinking at the Margin. Du willst nicht Leute, die absolut glücklich sind, zu dir zu kommen. Also vielleicht von Work-Life-Balance und so Gesichtspunkten schon. Aber vom Department her willst du Leute haben, die ja genau indifferent sind, ob sie bei dir sind oder beim nächsten Competitor. Dann hast du ausgereicht, was du heiern kannst, von der Qualität her. Ne?
Genau.
Ja, bei uns ist es nochmal ein bisschen anders, weil wir können tatsächlich auf eine Stelle mehrere Angebote machen. Da siehst du halt dann tatsächlich den Unterschied zwischen amerikanischen Universitäten und deutschen Universitäten. Da ist dann halt das Geld da, das notfalls abzusichern. Ja, wir können einfach mehrere Stellen und also wir müssen schon auch in Wahrscheinlichkeiten denken. Und aber ja, also wenn dann halt mal wieder erwarten, zu viele Stellen besetzt werden, dann wird halt am nächsten Jahr, geht man halt nicht auf den Markt oder so.
Ja, also ein Stück weit können wir das auch natürlich machen. Wir können auch, wenn wir das Geld halt haben, können wir sagen, wir wollen eigentlich nur eine Stelle besetzen, aber wir sagen jetzt mal, wir besetzen zwei und dann gucken wir mal. Also dann geht das schon, aber ja, eingeschränkter, wesentlich eingeschränkter.
Jetzt sag noch mal einer, man könnte nicht auch mal eine halbe Stunde über Hiring reden, ne?
Ja, stimmt.
Ne? So. Worüber reden wir?
Ich weiß nur nicht, wen es interessiert, also.
Nur darum geht's. Mich interessiert's genau. Und nur darum geht's.
Das ist wahr.
Wir machen Podcast ja nur für Holgi.
Das ist einzig und allein Therapie für mich.
Podcast c'est moi.
Genau. Podcast c'est moi. Außerdem habe ich ja Kapitelmarken drin, das heißt, wer jetzt sagt, boah, hört endlich mal auf. Ja, Keule, hättest du vorher mal geguckt auf deinen Player, da hättest du Kapitelmarken gesehen, wo du jetzt direkt zum nächsten Thema springen kannst. Und ja, welches nehmen wir denn da?
Bauern.
Bauern. Bauernproteste in Deutschland. Die Bauern kriegen ein paar Subventionen weggestrichen. Insbesondere geht es denen um verbilligten Treibstoff, also den sogenannten Agrardiesel. Kurz gesagt, der Bauer, der geht tanken und reicht danach die Rechnung an und kriegt dann einen Teil der Steuern zurück, die er bezahlt hat. Da soll was gestrichen werden, weil, das hatten wir ja neulich, das mit der Schuldenbremse uns ein bisschen ins Kontor gehauen hat. Und daraufhin bricht hier die Hölle los. Und im Deutschlandfunk musste ich gestern tatsächlich eine Voxpop hören, also eine Passantin oder ein paar Bäuerin oder was auch immer. Ich weiß es nicht, was es war. Jemand, dem ein Mikrofon vor die Nase gehalten hat. Und die Frau war recht aufgelöst und hat gesagt, das müssen die Leute auch mal begreifen. Wenn die Bauern sterben, dann stirbt das ganze Volk.
Oh,
dann habe ich einen anderen Sender angemacht, weil ich mir gedacht habe, nee, Leute, so gut,
man muss dazu sagen, die Vorschläge waren ja noch drastischer. Es ging ja nicht nur um Agrardiesel, sondern auch, die sollten Kfz-Steuer zahlen, glaube ich. Ne? Ich glaube, das ist aber vom Tisch inzwischen. Also da gab es ja schon mehrere Generationen dieses Reformpakets.
Sind das jetzt eigentlich unsere Gelbwesten? Was glaubt ihr? Bisschen wenig dafür, oder?
Ja, also am Ende des Tages finde ich, also was tatsächlich, aber selbst das wurde ja ein bisschen revidiert, aber selbst mit der Revision würde ich, also was halt nicht geht, ist diese Habeck-Aktion da, diese Fähre da, finde ich. Das ist, also das war ein Privaturlaub von Habeck und da hätte man dann auch am anderen Tag vom BMWK noch demonstrieren können und so. Und ich meine, dass sie demonstrieren, ist fair. Ich meine, das ist halt so in der Demokratie. Jeder darf demonstrieren. Die Frage ist halt tatsächlich, was rechtfertigt zunächst mal diese Ausnahmen für die Bauern? Ich meine, das sind ja Ausnahmen in der Besteuerung. Also das sind ja, alle zahlen Kfz-Steuer, warum die nicht?
Ja, angeblich sind sie nicht wettbewerbsfähig. Darum brauchen sie Subventionen.
Moment, aber das ist ja noch mal eine ganz andere Frage. Ne? Also zunächst mal gibt's ja hier bestimmte Ausnahmen und dass man mal über diese Ausnahmen redet und gegebenenfalls auch abschafft, finde ich durchaus plausibel. Vor allen Dingen die eben dazu führen, führen, die, dass es ja ökologisch fragwürdige Ausnahmen sind. Also das sind so Sachen. Ich würde allerdings auch politisch und auch ökonomisch schon sagen, es kam halt ein bisschen plötzlich und auch schon, also es war, also wenn man sich die Summen einfach anguckt, an der Gesamtkonsolidierung oder der Beitrag, der von den Bauern kommen musste an der Gesamtkonsolidierung, war es natürlich schon relativ hoch, was davon von denen kommen sollte. Also die Plötzlichkeit und die Massivität, die waren, fand ich schon überraschend. Also und dann kann ich auch verstehen, oder dann kann man zumindest fragen, ob das politisch kluges Handwerk ist sozusagen. Und auch ökonomisch hätte man sich da nicht dann, oder wäre es fairer gewesen, Übergangslösungen einfach zu finden, ja, wenn man das schon machen will.
Ja, beziehungsweise das Schleppnetz ein bisschen weiter zu machen. Ne? Also ich die könnten mir ja für meinen Diesel auch noch ein paar Cent mehr abknöpfen. Ne, dass man sagt, okay, alle, die Diesel benutzen, also das, müssen jetzt mehr zahlen.
Das ist mehr so eine politische Handwerksfrage. Ja?
Richtig, also, richtig.
Mal, ja. Wie gesagt, ökonomisch finde ich das völlig fair, und da muss man halt, und dann kann man generell ja mal eine Diskussion führen, was jetzt eigentlich genau sinnvoll ist und warum man die Landwirtschaft subventionieren sollte. Und klar, da gibt's, also was für mich ein sehr schlechtes Argument ist, ist eben das sozialpolitische Argument, ist, wir subventionierten die Bauern, damit Lebensmittelpreise billig sind. Also das macht für mich relativ wenig Sinn, sozusagen Sozialpolitik wieder mal über den Preis zu betreiben. Ja.
Wir subventionieren da aber doch nicht die Lebensmittelpreise nach unten, sondern wir subventionieren die Bauern, damit die überhaupt für die Lebensmittelpreise...
Moment.
Also, damit ihr davon leben könnt.
Das ist ein Argument, das ich zumindest gehört habe.
Okay, ja? Okay.
Wir müssen die Bauern subventionieren, damit die uns billige Lebensmittel geben können. Und da würde ich sagen, das ist ein schlechtes Argument. Und dann sage ich noch ein paar gute Argumente, und dann können wir mal gucken, wie Christian das sieht. Ja. Also das ist ein schlechtes Argument. Warum? Das ist, also erstens mal wird dann eben im Zweifelsfall wird eben auch der Professor mit subventioniert. Der kriegt die billigen Lebensmittel ja auch. Ja, du hast Überproduktion im Zweifelsfall. Ja, du hast verzerrende Steuern, die dafür einstehen müssen für diese Überproduktion. Also wie gesagt, im Zweifel werden die Leute auch zu fett und das macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn, dann willst du halt, wenn es ein Problem gibt, dass arme Leute sich Lebensmittel nicht mehr leisten können, naja, dann musst du halt Einkommenssubventionen für diese armen Leute machen. Oder von mir aus auch einen Mindestlohn fordern oder sowas, aber jedenfalls nicht über die Preise oder über Dieselsubventionen für die Landwirtschaft. So. Und dann gibt's halt, und dann kann man sich überlegen, was macht Sinn? Und da gibt's dann eben ein paar Dinge, wo man argumentieren kann, dass man tatsächlich Bauern haben will, wir reden ja dann auch noch gleich über China. Also es gibt eben bestimmte Wirtschaftszweige, die du vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, im Land haben willst. Und zwar der erste Grund bei den Bauern ist halt, alle Aufgaben, die, soweit sie das tun, in der Landschaftspflege übernehmen. Wenn du denen zum Beispiel vorschreibst, dass sie bestimmte Flächen brach liegen müssen, naja, dann musst du sie dafür entschädigen, finde ich. Ja, das ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe. Aus Insektenschutzgründen zum Beispiel oder Artenschutzgründen. Also wenn das die Bauern eben tun sollen, und da bin ich jetzt kein Experte, ob die das wirklich tun oder wer von den Bauern das genau tut, ob das wirklich die Agrargroßkonzerne alle tun. Aber wenn die das tun sollen, dann musst du sie natürlich auch entsprechend über Einkommen subventionieren, nicht so über umweltschädliche Subventionen, sondern müsste man über Einkommenssubventionen, finde ich, nachdenken. Und der zweite große Grund ist eben Nahrungsmittelsicherheit. Ja.
Das
ist
ein strategisches Argument.
Genau, im Zweifel trauen wir noch nicht mal europäischen Partnern zu. Kann man ja sagen, bei der Pandemie haben noch nicht mal die Italiener uns Masken geben wollen und wir denen auch nicht. Also und Essen muss man halt, ja, also Essen ist wirklich das Allerelementarste, was eben da ist. Insofern brauchen wir das in Deutschland, und wir können uns nicht sagen, wir kaufen das einfach mal so schwuppdiwupps auf den Weltmärkten ab, und dann musst du halt notfalls das Preisdifferenzial auch über eine Einkommenssubvention machen. Also das sind so für mich ökonomisch die Gründe, warum du die Bauern subventionieren willst. Aber auch dann würde ich, wie gesagt, gucken, dass man es über Einkommenssubventionen macht und nicht über Subventionen, die im Zweifel klimaschädlich sind, die zu Überproduktion führen, etc., etc.
Also ich glaube, es ist hilfreich, sich klar zu machen, wo vielleicht auch die Konfliktlinie verläuft und wie das auch wahrgenommen wird. Es gibt vieles von dem, was du gesagt hast, wo ich zustimme. Wir haben bei den Steuern, haben wir ja zwei Funktionen, die Steuern haben sollen. Einerseits sollen sie einfach dem Staat Einnahmen verschaffen. Und das zweite, die zweite Funktion, die Steuern haben, ist zu lenken. Dinge, die, ja, genau, die wir weniger haben wollen, teurer zu machen, als sie sozusagen im Marktgeschehen normalerweise wären. So, und bei der Kfz-Steuer und auch bei der Mineralölsteuer, da spielen schon Lenkungsaspekte durchaus eine Rolle. Und dann kann man sich, was Lenkungsaspekte angeht, durchaus den Gedanken machen, ob jedenfalls oder historisch nachvollziehen, wo das denn herkommt mit den Bauern und der Steuerbefreiung. Also ne, bei der Kfz-Steuer, der Lenkungsaspekt ist sicherlich zu sagen, wir wollen das Land nicht mit Autos zupflastern. Die stehen dann irgendwo rum und das irgendwie ist halt doof, wenn die irgendwo rumstehen. Und bei der Mineralölsteuer gibt es einen Aspekt von, wir wollen halt das Rumfahren mit den Autos verteuern, weil dann wird weniger damit rumgefahren. Oder die Autos werden auch etwas leichter vielleicht, jedenfalls die, die viel rumfahren, weil die dann auch weniger Mineralöl verbrauchen. Und all das hat durchaus Auswirkungen, sei es auf den öffentlichen Kapitalstock, Straßen. Ja, schwerere Autos, insbesondere LKWs, machen natürlich die Straßen kaputt. Und das produziert Stau und das ist halt auch eine Externalität, die ich da habe. Und darauf möchte ich einwirken. Und jetzt kann man durchaus, glaube ich, das Argument machen, und das ist das Argument, was typischerweise von den Bauern gemacht wird. Und das ist, finde ich, in dem Ganzen vielleicht noch am ehesten das stichhaltige Argument. Diese Externalitäten gelten ja für die landwirtschaftlichen Maschinen nicht. Die stehen halt auf dem Hof von den Bauern rum und die fahren auf dem Feld von den Bauern rum. Aber die fahren jetzt halt nicht, typischerweise stehen die nicht irgendwo in der Stadt rum, wo viele andere Leute sich daran stören. Und die fahren auch nicht irgendwie über die Straßen groß und wild zu viel.
Außer diese Woche dann, jetzt, aber ja.
Ja, weil ja sozusagen Leute aus Spaß Trecker fahren, gibt's auch.
Wenn ich Platz hätte, dann wäre ich einer von denen. Also ja.
Kann ich mir vorstellen. Ja, also ich habe auch einen Bekannten, der ist Treckersammler.
Treckersammler, wie geil.
Also ich glaube, der hat ein oder zwei Trecker, aber jedenfalls.
Ich habe keinen Trecker.
Aber jedenfalls gibt's.
Cool.
So. Und
so, dann haben wir ja schon mal ganz viele, die das. Ich meine, also Christian, dein Argument fällt gerade mal nicht zusammen, weil wir haben
nein,
ja schon viele.
Nein, genau nicht, weil der ist natürlich als Treckersammler, ist der nicht von der Kfz-Steuer befreit. Ah,
okay. Vom Hessischen Rundfunk gibt es eine zweiteilige Dokumentation über deutsche Traktorlegenden, die werde ich mal in den Shownotes verlinken, damit alle was davon haben.
Also jedenfalls ist das mein Verständnis. Ansonsten wäre es in der Tat falsch. Aber ich glaube, das gilt halt tatsächlich nur für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und nicht für, wenn ich mir gerne einen Trecker, anstatt irgendwie mit einem normalen Auto zum IKEA zu fahren.
Das ist auch, also du gehst ja, ich weiß gar nicht, wo ich das hatte, in irgendeinem Social hatte ich das auch mal irgendwie erwähnt und da schrieb mir auch jemand, der sich auskennt, ich glaube, es war sogar ein Bauer, der sagte, es ist tatsächlich auch so, dass du könntest zwar rein theoretisch auch deinen privaten PKW mit diesem steuervergünstigten Diesel betanken, aber du musst halt Nachweise darüber liefern, wie viel du wo und wie und wann verbraucht hast und sowas, sodass es ein nicht zu rechtfertigender Aufwand wäre, den billigen Sprit sozusagen in deinen privaten PKW zu schütten auch. Also das bleibt bei den Landmaschinen, ja.
Ja.
Wobei, so, und jetzt, stimmt das? Also haben die nicht zum Teil, also früher war es doch so, dass die
früher war das
schon ja.
Dass die einfach eine Tankstelle auf dem Hof hatten und dann wurde halt natürlich der Privat
angeblich ist das nicht mehr so, wurde mir und, jedenfalls okay. im Internet
und das gibt's noch die dritte Dimension von Steuerdifferenzierungen ist Steuerehrlichkeit. Und sozusagen Erzwingungskosten und so weiter. Und irgendwie ist es vermutlich relativ aufwendig, wenn du die Finanzbeamten immer rumschickst und auf allen Feldern der Republik mal nachgucken lässt, ob der Traktor jetzt gerade mit Heizöl fährt oder doch mit Diesel. Also, was ja das Gleiche ist. Ja, aber
ein Bund.
Genau. Ja, also diese Dimension gibt's auch, weshalb man da differenzieren will. So, ich glaube, ein Teil der, also für die Kfz-Steuer sehe ich durchaus das Argument. Man kann natürlich weiter das Argument machen, wir wollen, das ist eigentlich überhaupt keine Lenkungssteuer, sondern es ist hauptsächlich eine Steuer, die dazu dient, Einnahmen zu generieren. Und dann kann es halt sein, dass das super Steuer ist, weil die werden bestimmt nicht wegen der paar Euro Kfz-Steuer darauf verzichten. Ja, der Ökonom wird sagen, die Elastizität ist relativ klein, dass die Landmaschinen einsetzen und jetzt anfangen, damit Pferden irgendwie ihre Äcker zu bestellen oder per Hand. Das ist unwahrscheinlich. Also insofern könnte man aus der Warte sagen, die Steuerungswirkung ist mir eigentlich egal. Ich will halt was besteuern, wo wenig Ausweichhandlung ist. Genau das Gegenteil von der Steuerungswirkung möchte ich hier nutzen, um Einnahmen zu erzielen. Also das könnte dafür sprechen. Und es könnte auch durchaus, können sich diese Dinge im Zeitverlauf ändern. Weil vielleicht bei der Einführung oder in den frühen Jahren der Republik war das mit dem Pferd den Acker zu bestellen tatsächlich noch irgendwo eine Option. Heute ist es das definitiv nicht. So, dass sich vielleicht dann auch Besteuerungsgründe oder Elastizitäten ändern sich über die Zeit. Und was die Externalitäten im Verkehr angeht, kommt natürlich aus der heutigen Sicht auch die, sagen wir mal, Umweltverschmutzungs-Klimawirkungsexternalität mit einer größeren Bedeutung hinzu. Und von daher macht es durchaus Sinn zu sagen, ich ändere die Besteuerung.
Wobei da die Bauern ja sagen, wir haben keine Alternativen. Du kannst die Landmaschinen halt noch nicht mit Batterien oder wie auch immer als E-Auto betreiben, ne? Das sagen die ja immer. Das heißt, du hast auch da null Lenkungswirkung, sodass es am Ende halt letztlich eine Art, ja, langsam fast wie eine Kopfsteuer ist im Grunde genommen. Und dann kannst du halt die Kopfsteuer auch, wenn du E-Einkommenssubventionen geben musst, dann kannst du halt auch die, wobei diese Agrardiesel, die werden ja dann schon auch, das sind ja eben dann doch keine Kopfsteuern, weil die eben, glaube ich, nach Fläche oder so bezahlt werden, ne? Und da hast du vermutlich dann schon zum Teil eine Flächenübernutzung und so. Also das ist nicht ganz klar, wo die Externalität eigentlich genau drin besteht. Ne? Das eine ist ja die Klimasache, das andere ist Flächennutzung. Ja.
Klar. Also insofern, das ist glaube ich die Schwierigkeit. Das Argument mit der Versorgungssicherheit, ich weiß nicht, das klingt für mich immer als Kind des Ruhrgebietes, klingt das nach du und dein Grubengold. Also ohne die Ruhrkohle, da gehen hier die Lichter aus, insbesondere wenn mal und so weiter, die Versorgungssicherheit mit der Energie. Das habe ich immer gehört. Und das fand ich immer, war das bescheuertste Argument überhaupt. Weil also tatsächlich die Frage, dass wir jetzt keine Lebensmittel mehr einkaufen könnten. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, die Wirkung ist auch unklar, was das überhaupt heißt in der gesamten Produktion.
Wir exportieren doch auch Lebensmittel, von daher funktioniert das ja schon gar nicht mehr.
Wir haben sowieso einen sehr integrierten Lebensmittelmarkt in der EU mit hochgradiger Spezialisierung. Da kann man sich drüber streiten, ob man das für gut hält. Aus Tierwohlgründen bin ich da durchaus sehr, sehr skeptisch, dass wir irgendwie hochempfindliche Schweine quer durch Europa transportieren, um sie dann irgendwo, wo es entweder besonders günstig ist oder wo es damit das Schwein Dock ist, dafür irgendwo speziell schlachten lassen.
Ja, und gegenüber anderen, also gegenüber Drittländern, nicht EU-Ländern, sind wir doch, das habe ich zum Beispiel immer nie verstanden, sind wir doch relativ gut abgeschottet sowieso, und zwar über
EU-Agrarpolitik.
Also das habe ich eh nie verstanden, weil die Leute immer gesagt haben, ja, der deutsche Weizen wird nach Weltmarktpreisen bezahlt, aber wird er das eigentlich? Klar, es gibt einen einheitlichen europäischen Markt, das verstehe ich. Aber gegenüber Billigweizen aus den USA oder so sind wir doch eh geschützt, oder? Oder gibt es dann, sind die
Freihandelsabkommen also das ist liberalisiert worden, aber ja, grundsätzlich hast du recht. Also dieses Argument mit der Versorgungssicherheit, ich verstehe es nicht ganz. Und finde es sehr schwierig eigentlich. Und es ist unklar, was es eigentlich heißt in der Auswirkung, wenn diese Subventionen wegfallen. Und das ist ja das, was man auch also auch auf die Gesamtproduktion sozusagen von den protestierenden Bauern hört. Die Frage sozusagen, oder die Kritik ist, das wird eine Verschiebung herbeiführen von kleiner bäuerlicher Landwirtschaft zu größerer industriellerer Landwirtschaft. Da würde ich denken, als Ökonom, das ist doch gut.
Ja, eben. Das ist auch das große Problem, was ich damit habe.
Ja, das ist halt die Frage. Also Tierwohl, Landschaftspflege, weiß ich nicht. Also
Tierwohl, Landschaftspflege, das ist ja noch okay. Das kann man ja auch noch irgendwie definieren. Ja? Man kann ja sagen, okay, für jeden Hektar, den du Weizen machst, musst du auch, keine Ahnung, 100 Meter Blühstreifen oder sowas daneben packen. Das lässt sich ja wirklich quantifizieren. Aber das große Problem, was ich mit dieser Sache habe, ist dieses, Grunde ist das ein Sentimentalitätsargument. Weißt du, das ist der kleine Urlaub auf dem Bauernhof. Bauernhof, der geht kaputt zugunsten einer der bösen Industrie. Und gleichzeitig dann aber zu sagen, naja, es geht aber um Versorgungs- oder Ernährungssicherheit im Inland oder für das Inland aus dem Inland, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Also, wenn es darum geht, dass ich jeden Tag 2000 Kalorien pro Kopf hier im Land habe für die nächsten, weiß ich nicht, 12 oder 18 Monate, dann muss mir doch eigentlich erstmal egal sein, woher die kommen. Hauptsache, ich hab sie. Und wenn ich dann aber damit argumentiere, dass das halt mit der glücklichen Kuh von der Alm kommen muss, das funktioniert für mich irgendwie nicht.
Und vor allen Dingen würdest du ja vermutlich, oder würde man ja vermuten, dass genau diese Versorgungssicherheit von einem Großagrarbetrieb noch am ehesten vielleicht wirklich gut sicherzustellen ist. Gut, es gibt vielleicht auch Gegenbewegungen, wenn du sagst, wenn es da Austausch gibt auf deren Feldern, dann können sich vielleicht Tierseuchen schneller ausbreiten oder so, keine Ahnung, als wenn du Kleinbetriebe hast oder so. Aber im Prinzip würde ich mal sagen, dass so ein Großagrarbetrieb dann doch am ehesten in der Lage ist, so eine Versorgungssicherheit auch sicherzustellen, ne? Weil er einfach mit entsprechenden Mengen umgehen kann, die der Kleinbauer eben nicht liefern kann.
Wir haben da gerade ein Problem, nämlich dass wir eigentlich versuchen, mit marktwirtschaftlichen Werkzeugen über was zu diskutieren, was sich zumindest teilweise dem Marktgeschehen zu entziehen versucht, ne? Nämlich diese Sentimentalität.
Ein Teil des Aspektes ist halt durchaus, das hat meine Familie immer schon gemacht, das ist Identität.
Ja.
Und ich bin nur bereit, einen bestimmten Preis dafür zu bezahlen, diese Identität zu pflegen. Ich habe ein niedrigeres Einkommen, als ich es woanders hätte. Und ja, und dann wird dieser Einkommensunterschied zwischen dem, was ich woanders machen könnte, und dem, was ich erziele, der wird jetzt größer. Und dann wird mir das weggenommen, dass ich diese Identität pflegen kann. Aber dieses Argument kannst du halt überall machen. Das ist halt mein Zechenargument.
Ja, und das ist das gleiche Argument kann ich mit Podcasts machen. Der Werbemarkt für Podcasts ist letztes Jahr eingebrochen. Da könnten letztendlich dann auch wir Podcaster anfangen zu sagen, wir wollen das jetzt ausgeglichen haben.
Ich wollte noch mal einen anderen Aspekt, also so wie ich die Diskussion verfolgt habe, und das ist was ich tatsächlich gelernt habe, was mir halt auch überhaupt nicht klar war, natürlicherweise, weil ich mich sonst mit der Materie nicht beschäftige, aber so, wenn man sich die einschlägigen Leitartikel angelesen hat, die Kommentare, Berichterstattung, auch die Talkshows, was da mir auch ein großer Aspekt irgendwie zu sein scheint, an dieser Unzufriedenheit auch. Und wie gesagt, wie groß die Proteste am Ende waren, kann man jetzt mal von dem fairen Inzident vielleicht mal abgesehen, ja, auch ein Fragezeichen hinterstellen. Aber ist, glaube ich, wie hoch reguliert dieser Job halt einfach ist, ne? Und vor allen Dingen, wir reden ja viel auch über Regulierung als Wachstumshemmnis, auch allgemein in Deutschland. Aber was mir dazu der Fall zu sein scheint, oder jedenfalls wird es so berichtet, ist es die sprunghafte Regulierung. Dass du halt heute, hast du folgende Auflage, du baust dir einen Stall, weißt nicht, ob der in 5 Jahren noch mit dem dann geltenden Tierschutz und so weiter. Und das sind natürlich, weil in der Landwirtschaft reden wir auch beim Drecker. Ich meine, diese Dinger sind sauteuer.
Ja? Das, ja, ja.
Und du, ja, ja, wir reden fast immer über sehr große Klumpeninvestitionen.
Ja, mit denen steckst du halt in der Falle. Also das habe ich auch schon häufiger über die Jahre von vielen Bäuerinnen und Bauern gehört, wenn ich mit denen mal irgendwie Kontakt hatte. Die haben nämlich das Problem, die investieren eine halbe Million oder mehr und zwingen sich selbst dadurch dazu, diesen Stall, den sie dahingestellt haben, die nächsten 10 Jahre mit Schweinen zu füllen, weil wenn sie es nicht machen, dann geht deren komplette Kalkulation in den Bach runter für die nächste Dekade.
Naja, aber wenn du so ein Investitionsumfeld hast, also wenn du von der Natur der Sache her, und ich nehme das jetzt einfach mal an, dass das so sein muss, in einer einigermaßen halb industrialisierten Landwirtschaft jedenfalls, wenn du also so einen starken Klumpencharakter hast, dann ist regulatorisches Risiko natürlich absolut enorm fatal für dich. Das ist, was du wirklich nicht haben willst. Also wenn du wirklich dann eine Politik hast, wo es heißt, rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln, um jetzt mal im Bild zu bleiben, ja, dann, das ist ein fatales Investitionsumfeld. Und das sind halt auch massive Risiken. Und wenn du dann ein relativ kleiner, auch familiärer Betrieb bist, dann ist das am Ende auch eine psychologische Belastung, weil du ja immer mit deinem eigenen Geld sozusagen das finanziert hast und im Zweifelsfall dann auch dein Haus, nicht nur den Bauernhof, sondern auch das Haus mit verpfändet hast und so weiter, dass da eine Unzufriedenheit rauskommen kann. Das kann ich dann wiederum schon auch nachvollziehen. Ja? Also ja. Wenn das so stimmt.
Wir wissen ja, die Landwirtschaft ist, also wenn man sozusagen die VGR sich anguckt, ist die Landwirtschaft einer der Industriezweige, die am kapitalintensivsten heute ist. Also nur ähnlich kapitalintensiv ist die Gewinnung von
Bergbau.
Ist der Bergbau, genau. Ja. Genau. Also der Primärsektor ist heutzutage wahnsinnig kapitalintensiv. Der Bergbau und dann eben auch die Landwirtschaft, Fischerei etc. Das ist alles sehr, sehr kapitalintensiv, weil das einfach hochgradig letztlich industrialisiert Wirtschaftszweige. Ja,
mechanisierte
Wirtschaftszweige sind, ja. Mechanisiert ist das richtige Wort, ja.
Aber ist es nicht trotzdem immer noch ein Geschäftsmodell? Also ist es nicht, es ist doch immer noch, also wir sind ja, ne, wenn wir jetzt mal nur
genau, aber
jetzt, den kalten Hauch des Marktes darüber wehen lassen. Es ist ja ein Geschäftsmodell und es ist doch aber auch so, dass wenn ich sage, wenn mein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, dann muss ich mir halt ein neues Geschäftsmodell suchen und kann mich nicht darauf verlassen, dass alle anderen mir das Geschäftsmodell weiterhin am Leben halten.
Ja.
Es sei denn, und da kommen wir dann wieder zu diesem Identität und Ernährungssicherheit und so. Aber das sind Dinge, die scheinen mir überhaupt nicht wirklich diskutiert zu werden.
Also in einem gewissen Sinne denke ich, ja. Aber das, was Rüdiger gesagt hat, ist, denke ich, wichtig. Wenn das letztlich keine fundamentalen, aus der Technologie heraus entstehenden Risiken sind, sondern hausgemacht auch, ist.
Gegen die sichern sich die Bauern ja, können sie sich zumindest ab einer bestimmten Großgröße über Terminmärkte, ja, es gibt kaum so gute Terminmärkte und Versicherungsmöglichkeiten wie für, ja, also Commodities. Also
Concentrated Orange Juice, ja.
Ernteausfälle. Gegen diese Risiken kannst du dich ja, da gibt es ja Marktlösungen, es geht um Risiken, deswegen habe ich bewusst regulatorisches Risiko gesagt.
Ja, diese ganze Nitratdiskussion, ne?
Ja, oder wie gesagt, auch so Dinge, wo du gar nichts hier hörst in den Medien, wie gesagt, Auflagen zum Tierschutz, Stallgrößen und so weiter und so fort. Wenn du heute einen Stall hinstellst, von dem du befürchten musst, dass er in 5 Jahren nicht mehr den Vorschriften entspricht, dann investierst du halt einfach nicht in so einen Stall, ja?
Genau, und aber auch Ausrichtungsfragen, ja? Also, wie sieht es aus mit der biologischen Landwirtschaft? Wir wissen, dass die nicht biologische Landwirtschaft wesentlich kleinere Flächen braucht. Die Mischung aus brach liegen lassen und nicht biologisch zu bewirtschaften, ist ökologisch in vielen Bereichen sinnvoller als die reine biologische Landwirtschaft. Wir haben aber eine Regulierung, die hingeht zur biologischen Landwirtschaft. Das heißt, wenn ich mich jetzt ausrichte und mache die biologische Landwirtschaft, da kommt die nächste Regierung und sagt, wir orientieren uns nicht mehr daran, sondern wir orientieren uns an der Maximierung der Zahl der Schmetterlinge, dann liege ich halt mit meiner biologischen Landwirtschaft plötzlich falsch, ja? Und so weiter und so weiter. Das ist ein hohes Risiko. Dieses hohe Risiko spielt insbesondere, das hat Rüdiger ja betont, da eine Rolle, wo ich nicht Kapitalgesellschaften, sondern einzelwirtschaftliche Unternehmen oder irgendwie kleine Genossenschaften oder so habe, die gemeinsam irgendwie einen Wirtschaftsbetrieb machen, wo die Leute in der persönlichen Haftung sind, das persönliche Risiko tragen, die können wesentlich schwieriger mit diesen regulatorischen Risiken umgehen als irgendwie eine große Kapitalgesellschaft.
Und für die spricht im Zweifelsfall der Bauernverband übrigens auch nicht. Im Zweifelsfall spricht der Bauernverband eben für die großen Kapitalgesellschaften.
Gehört auch dazu. Das ist das Schöne an dieser Protestwoche, dass das, glaube ich, jetzt allen, die es zumindest denjenigen, die es wissen wollen, dürfte das jetzt klar geworden sein, für wen der Bauernverband tatsächlich spricht. Das ist eine der Sachen, die ich hier verdient habe, tatsächlich diese Woche, die ich mitnehme aus dieser Protestwoche, ja. Dieses Identitätsproblem, was ja letztendlich bezahlen wir als Gesellschaft über Steuern, über Subventionen, bezahlen wir dafür, dass einige Menschen, ich weiß, das klingt jetzt asozialer, als ich es meine, bezahlen dafür, dass einige Menschen ihre Identität einfach nachgehen können, so wie sie dazu lustig sind, egal in welchem Marktumfeld. Ließe sich das irgendwie, ich sag mal, bepreisen, so ähnlich, also die Umweltforscher, die haben irgendwann mal gesagt, okay, wir erfinden jetzt die Ökosystemdienstleistung und berechnen mal, was bringt uns eine Biene eigentlich, ausgedrückt in Geld. Würde sich sowas auch mit so einem Identitätsding hinkriegen lassen, sodass wir das praktisch als eine integrierte Rechnung machen können, damit wir endlich mal nicht über zwei Dinge gleichzeitig diskutieren, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben?
Also prinzipiell ja, in einem verwandten Bereich gibt es das. Was gemacht wird, ist in bestimmter Folgenabschätzung spielt zum Beispiel der sogenannte Statistical Value of Life eine Rolle. Und das kann man, den kann man versuchen zu quantifizieren, indem man sich anguckt, was verdient jemand in einem Beruf und was verdient jemand in einem anderen Beruf. Und dieser idealerweise unterscheidet sich, wenn ich Statistical Value of Life mir anschauen will, unterscheiden sich diese zwei Berufe nur darin, dass der eine halt riskanter ist und die Leute da häufiger sterben als der andere. Und dann sehe ich halt, typischerweise werden die Berufe besser bezahlt, wo ein höheres Gesundheitsrisiko einhergeht. Und dann kann ich eben sehen, was ist denn die Zahlungsbereitschaft von Leuten dafür, einem Gesundheitsrisiko auszuweichen. Und theoretischerweise könnte ich natürlich das Gleiche auch für alle möglichen anderen Jobs machen. Und das wird auch durchaus gemacht in unterschiedlichen, also nicht im Sinne von so einer integrierten Gesamtrechnung, aber für spezifische Fragen überlegt man sich halt schon, haben bestimmte Tätigkeiten irgendwie einen Annehmlichkeitswert? Und machen die Leute das, die was anderes auch machen könnten, weil der Job halt so angenehm ist.
Gut, aber das wäre der Wert für die Bauern, ne?
Also das ist der Wert für die Bauern, ja.
Willst du das oder willst du rausfinden, was sind uns kleine, hübsche Bauernhöfe in der Landschaft wert? Das kannst du über Tourismus rausfinden, zum Beispiel, ja.
Aber das Problem, also mein Problem ist ganz einfach, ich soll von meinem Geld was abgeben und ich wüsste gerne, wofür.
Neoliberales
Ja, absolut. Holgi. Aber trotzdem, ich wüsste halt gerne, wofür. Und nee, das Landleben, ja, die Alm, das ist nicht, das hat keinen Wert. Den kann ich für mich persönlich, also wirklich rein affektiv, kann ich natürlich sagen, natürlich finde ich die Almen schön und darum möchte ich auch, dass die Almbauern subventioniert werden, weil ansonsten könnten sie den Job sich überhaupt nicht leisten. Dann kann man nicht von leben, darum werden die subventioniert. Und das ist super, weil ich gerne ins Allgäu fahre. Für mich persönlich ist das überhaupt kein Problem, den kleinen Hof zu subventionieren und zu sagen, den finde ich, aber ich möchte das, ich will ja, dass die gesamte Gesellschaft, also ich muss das ja irgendwie quantifizieren, dass ich sage, okay, das ist der Wert und jetzt reden wir darüber, ob es uns das wert ist.
Aber das ist ein Argument, was ich nicht nachvollziehen kann vollständig. Und zwar deshalb, weil wenn das ist ein bisschen eine Frage von Subsidiarität. Wenn das der Kommune, in der die Almbauern sind, was wert ist, weil sie als Kommune, weil die Leute, die dort leben, das geil finden oder weil sie damit höhere Tourismuseinnahmen erzielen kann, dann soll das die Kommune tun.
Aber es macht nicht die Kommune, sondern es macht die Staatsregierung.
Richtig, und das ist Quatsch. Weil die sind ja dran, die wissen ja, also die können deine Frage ja beantworten, am ehesten. Die können sich am ehesten überlegen, wie viel ist der Holgi zusätzlich bereit zu bezahlen für die Hotelübernachtung?
Wenn hier draußen die Kühe hübsch sind.
Wenn da draußen die Kühe stehen, relativ zu, wenn da draußen keine Kühe mehr stehen würden. So, und dann sollen die das halt, sollen die Hoteliers das bezahlen. Die haben ja den Vorteil davon. Und naja, die werden von dir so oder so verlangen, dass du für die Kühe bezahlst. Ja, die wissen ja, was du bereit bist, für die Kühe zu bezahlen. Entweder machen die halt einen zusätzlichen Gewinn, die Hoteliers, dadurch, dass die Kühe da zahlen und bezahlen die Bauern nicht dafür, sondern du bezahlst die quasi zweimal oder halt nicht. Also ich sehe diesen Punkt nicht für solche, also das sind Externalitäten, die sind aber lokal. Und
aber sie werden halt trotzdem für die Agrarsubventionen, die Diskussion,
die
wir haben, auf einer
viel zu hohen Ebene ausgeschüttet. Ja, also die
okay,
Sachen, die eigentlich können die Kommunen machen. Für solche lokalen
Externalitäten. Ja, gut, aber dann müsstest du den Kommunen auch einen anderen Einnahmen. Ich meine, dann reden wir über Finanzverfassung und
das stimmt, aber das nein, überhaupt nicht.
Einnahmenhoheit der Kommunen und so weiter.
Also die Kommunen haben, was den Tourismus angeht, eine relativ hohe Einnahmenhoheit. Genau aus dem Grund. Weil die Kommunen diejenigen sind, die typischerweise für den Tourismus all diese öffentlichen Güter bereitstellen. Die können irgendwie von Kur über Tourismusabgaben, können die alles Mögliche erheben, die Kommunen.
Ja gut, jetzt aber irgendeine Kommune irgendwo in, weiß ich nicht, in Schleswig-Holstein, wo dann halt im Wesentlichen Weizen oder weiß der Geier was angebaut wird.
Genau, aber es ist auch keiner was bereit dafür zu bezahlen, dass da irgendwie ein riesen Weizenfeld steht.
Weiß ich nicht. Also vielleicht, es gibt ja vielleicht auch einen Wert von Kulturlandschaften, die sozusagen unterhalb der Tourismusschwelle läuft. Also das mag jetzt für die Anbauern, die im Allgäu funktionieren, das Argument. Aber was ist eben zu sagen, ja, wir wollen halt einfach keine verschandelten Landschaften haben, im Grunde genommen, ja. Also was ist uns die Bahnreise durch Deutschland sozusagen wert? Dann müsstest du die Bahn bezahlen oder so, klar. Aber dann, ich verstehe, in Isolation verstehe ich dein Argument natürlich, was diese lokalen Externalitäten angeht. Aber wie gesagt, ob du das bei der gegebenen deutschen Finanzverfassung so einfach kannst, weiß ich nicht. Also da möchte ich zumindest ein Fragezeichen hintersetzen.
Ja, ich werde das wahrscheinlich nie zufriedenstellend beantwortet kriegen, habe ich so das Gefühl. Der Rüdiger, der war auf einer Konferenz, auf der warst du schon mal, glaube ich, und wir haben drüber geredet. ASSA heißt die, und ich weiß schon wieder nicht, was das ist. Nee, immer noch nicht. Was
so? Das ist die, für was steht ASSA nochmal? Die Allied
Social
Science. Die Association of Allied Social Science Association oder so.
Du weißt, du warst da. Verdammt nochmal. Du musst doch wissen, wie das heißt.
Also gut, das ist eben die Amerikaner, das ist die Konferenz, das ist eigentlich auch eine Fehlbenennung, weil da geht's gar nicht ums Social Sciences im Allgemeinen, sondern tatsächlich um im weitesten Sinne die Wirtschaftswissenschaften. Wobei man allerdings sagen muss, dass es eben nicht nur die AEA, also die American Economic Association, das ist sozusagen die Mainstream, die große Vereinigung der amerikanischen Ökonomen, da vorhanden ist, sondern da sind alle möglichen. Ja, also da, die Finance-Leute kommen da, die Econometric Society, aber da hast du auch so heterodox und plurale Aspekte in der Tagung. Also da gibt's auch marxistisch-feministisch-ökologische Ökonomie zum Beispiel. Also das, was das angeht, sehr ökumenisch, ehrlich gesagt. Dann hast du so Leute wie, was ich letztes Jahr erst gelernt habe, was ich wusste, dass es gar nicht gibt. Es gibt in Amerika eine relativ große Vereinigung der Government Economists. Also das sind Leute, die Ökonomen, die in irgendeiner Form für den Staat arbeiten, ja. Keine Ahnung, beim Congressional Budget Office, in der Federal Reserve und so weiter, im Bureau of Labor Statistics. Und die tauschen sich sehr auch über Datenprobleme zum Beispiel aus und so, ne. Also wie, was sind die Daten, die wir haben, die wir bereitstellen können und so. Also da gibt's wirklich auch interessante, kleinere Vereinigungen, wissenschaftliche Vereinigungen. Und die treffen sich alle einmal im Jahr, eben wie gesagt Anfang Januar, kurz nach Neujahr, treffen sich an einem Ort in den USA, und dieses Jahr war es im wunderschönen, muss ich allerdings sagen, im sehr schönen San Antonio. Warum ist das sehr schön? Weil die so in eine, ja, das ist so typisch amerikanisch, Las Vegas, aber eben doch schön gemacht, Flusslandschaft haben die in der Mitte der Stadt, um die sich herum dann so Restaurants, es ist also auch sehr texanisch-mexikanisch geprägt, die Stadt, also so dann viele Tex-Mex-Restaurants und Bars und so an diesem Fluss entlang schlängeln, mitten in der Stadt. Also es ist sehr schön gemacht. Vom Alamo war ich da, ich war dann auch beim Alamo, der ist ja auch da, da war ich eigentlich eher enttäuscht. Also warum die Amerikaner oder die Texaner sich da, wer hat sich da verteidigt? Ich müsste ich eigentlich wissen als Neuamerikaner. Aber warum der so umkämpft war, verstehe ich nicht. Das war eher ein enttäuschendes Gebäude. Aber gut, genau. Und also das ist eben die Jahreskonferenz der amerikanischen Ökonomen. Und früher war da eben, haben wir schon im ersten Teil gesagt, war eben da dieser Jobmarkt, und das weil der so wichtig war, war das auch eine Riesenkonferenz, weil da eigentlich fast jeder da war, weil es ja um neue Jobs ging, ja. Und das ist jetzt aber abgeschafft, also diese Jobmarket-Aspekt gibt's eigentlich so gut wie nicht mehr, wo ich so zwischendurch mir noch gedacht habe, da läuft so einer mit Anzug und Clips rum, ja, das könnte noch ein Jobmarket-Kandidat gewesen sein, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt nur noch eine Konferenz. Und die besteht aus verschiedenen Elementen, so Reden von Präsidenten, also der Präsident der amerikanischen Economic Association, hält dann eine Rede, was er als wichtiges Thema findet, er oder sie.
Und was ist das wichtige Thema des Präsidenten?
Weiß ich jetzt nicht. Susan Athey, das war irgendwas.
Scheißegal. Das war spannend.
Irgendwas mit Big Data war es irgendwie, glaube ich. Okay. Big Data und Machine Learning oder so war, glaube ich. Aber nee, Susan Athey habe ich mir nicht angeguckt. Dann gibt's oftmals so Policy Panels. Also ich war zum Beispiel auf dem Panel nochmal Ukraine, also Krieg. Was sind die ökonomischen Auswirkungen für Russland, Europa, die Ukraine und so weiter und Amerika oder die so American Politics und Ukraine und so. Das war ganz interessant. Und dann gibt's eben, der Schwerpunkt sind eben wissenschaftliche ja, Sessions, wo dann halt neue Papiere vorgetragen werden. Und ich muss auch sagen, dass ich erstaunt war, dass es doch, ich habe ja gedacht, also meine Vorhersage war ja tatsächlich, dass diese Konferenz eine sterbende sein wird. Weil sie hat halt in dem Sinne keine richtige Identität. Also es ist keine Makrokonferenz, ja, wo du sagst, ich gehe da als Makroökonom hin und hab dann zwei Tage lang kriege ich dann die neuesten Makropapiere oder so präsentiert, ne? Oder so wie das NBA Summer Institute, das hat so diese absolute Elitenkonferenz, ja, das wirklich die absolute Elite der Elite versammelt sich da in Boston im Sommer immer, ja. Aber das fehlt halt dieser ASSA. Die hat keine, außer der Ökonomizität hat sie keine, also diese große, also alles unter einem Dach, jeder kann kommen, hat es eigentlich kaum eine Identität. Und ich habe halt gedacht, deswegen stirbt sie, wenn der Jobmarket-Aspekt weg ist. Aber es war interessant, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Es waren viele Leute dann doch da. Und die Leute, die tatsächlich dann, die gekommen sind, die kommen wegen der Konferenz und nicht wegen des Jobmarkets. Und das heißt, es war dann relativ intensiv sogar in den Sessions und relativ interessant gemacht. Also insofern bleibt die Konferenz vielleicht sogar bestehen mit nur dem Konferenzteil.
Was hast du uns mitgebracht?
Ja, was habe ich euch mitgebracht? Also, wie gesagt, Ukraine reden wir jetzt vielleicht mal nicht. Ein anderes Thema, aber ich habe euch mitgebracht nicht-lineare Philipskurven.
Nicht-lineare Philipskurven, was ist das?
Lecker.
Philipskurve.
Vielleicht müssen wir über die Philipskurve zunächst mal reden.
Ja, bitte.
Die Philipskurve geht tatsächlich zurück, ist eine relativ alte Sache, ich glaube für 60er Jahre. Die geht zurück auf einen neuseeländischen Ökonomen, Alban Phillips heißt der. Und der hat sich im Original angeschaut, früher hat man immer britische Daten angeschaut, weil eben die britische Sozial- und Wirtschaftsstatistik, die am längsten zurückreichende ist, ne, aus naheliegenden Gründen. Die Briten hatten sozusagen als erstes sowas wie eine vernünftige Statistik, nationale Statistik. Und der hat sich einfach Folgendes angeguckt. Der hat sich die Arbeitslosenzahlen Großbritanniens die Nominalwachstumsraten gegen die Arbeitslosenzahlen angeguckt und hat die geplottet, einfach in einen Graph. Und wenn man das tut, dann kommt tatsächlich ein nicht-linearer Zusammenhang, so ein gekrümmter Zusammenhang, ein gekrümmter fallender Zusammenhang. Und was bedeutet das? Relativ intuitiv, wenn du hohe Arbeitslosenzahlen hast, sind die Nominallohnwachstumsraten niedrig und vor allen Dingen werden sie immer flacher, je höher die werden. Und umgekehrt, wenn du niedrige Arbeitslosenraten hast, dann wachsen die Nominallöhne sehr stark. Und dieser Zusammenhang wird dann sehr steil. Das ist nicht linear an der Sache. Ja. Also das war meine empirische Beobachtung. Keynesianische Ökonomik hat dann daraus Grunde genommen eine theoretische Kurve gemacht, letztlich was man heutzutage eine Angebotskurve nennt, die ein Maß für ökonomische Aktivität, heute nimmt man typischerweise in den Modellen nicht mehr die Arbeitslosenrate, sondern Bruttoinlandsprodukt oder noch genauer die Bruttoinlandsproduktslücke, also sozusagen wie viel vom Produktionspotenzial ist ausgeschöpft durch die tatsächliche Produktion, durch das tatsächliche Bruttoinlandsprodukt und plottet das gegen die Inflationsrate oder auch das Preisniveau, aber typischerweise heute in dynamischen Modellen gegen die Inflationsrate. Und da hast du dann halt einen positiven Zusammenhang, wo du eben hast, dass also viel Output oder eine kleine Produktionslücke, also wenn die Bruttoinlandsprodukt nah am Produktionspotenzial ist, dann hast du eben hohe Inflation und umgekehrt hast du eine niedrige Inflation, hast du auch so einen positiven Zusammenhang. So, und wenn man jetzt dieser Phillips-Kurve, so wie sie zumindest theoretisch auch postuliert wurde, glaubt und auch der Ökonometrie, die kann man dann auch ökonometrisch dann versuchen zu schätzen, dann ist die relativ flach. Und zwar, also bedeutet das, dass es einen nur geringen Zusammenhang zwischen Output und Inflation gibt. Und wenn das stimmt, ist es eben so, dass wenn du hohe Inflation hast und die nach unten bringen willst, also disinflationieren willst, dann musst du eben sehr hohe Output-Verluste in Kauf nehmen. Und deswegen haben eben viele, jedenfalls Business-Ökonomen, ich habe nie, glaube ich, kann ich ehrlich sagen, nie zu denen gehört, die das so vorhergesagt haben, aber die uns gewarnt haben wegen der hohen Inflation, beziehungsweise die gesagt haben, wenn die Fed jetzt mit hohen Zinsen reagiert und diese Inflation bekämpft, was dann eben passieren wird, ist, dass Amerika und auch Europa in eine massive Rezession abflittern wird, dass wir disinflationieren können, nur mit einer massiven Rezession. Klammer auf, wir hatten natürlich eine Historie, dafür gibt es in Amerika jedenfalls ein historisches Beispiel, nämlich die sogenannte Volcker-Disinflation Anfang der 80er Jahre, wo eben dann der damalige Chairman Volcker, der Chairman der Federal Reserve, reagiert hat auf die massiven und hohen, sehr hohen Inflationsraten in den 70er Jahren in den USA, die übrigens auch durch Angebotsschocks ausgelöst wurden, also durch gar nicht so unähnlich wie jetzt auch. Also in dem Fall waren es eben Energiepreisschocks, aber auch das haben wir ja, hat ja auch eine Rolle gespielt. Damals hauptsächlich Ölpreisschocks eben. Und die haben sich eben verfestigt, haben zu massiver Inflation, auch verfestigter, hoher Inflation geführt. Und dann Volcker mit sehr hohen Zinsen hat das bekämpft.
Hat dann Incredible, es gibt ein Paper, das heißt The Incredible Volcker Disinflation.
Genau, die Disinflation hat die Disinflation geschafft, aber und mit dem Preis einer doch relativ massiven Rezession, die auch lange Zeit die tiefste Rezession in der Nachkriegsgeschichte der USA war. Das hat sich inzwischen natürlich über Covid und auch die große finanzielle Rezession natürlich geändert, aber das war jahrelang schon im kulturellen Gedächtnis der Amerikaner eingegraben. Das ist so, wir setzen uns jetzt so in die Anfangszeit Reagans, beziehungsweise der Übergangszeit Präsident Carters auf die Reagan Ära, das war eine massive Rezession und deswegen haben auch Ökonomen heute wieder geglaubt, dass die Inflation nur mit einer massiven Rezession zu schaffen ist und viele Ökonomen wurden dadurch überrascht, denn wir haben disinflationiert und jedenfalls in den USA und insgesamt auch in Europa, Deutschland ist nochmal ein Sonderfall, haben wir nichts von einer Rezession gesehen. Ja, und die Frage ist jetzt, wie kann das eigentlich sein oder wie können wir das verstehen? Und da gibt es jetzt eben neue Papiere, die sagen, ja, wir müssen uns an die alte Phillips-Kurven-Idee wieder erinnern. Und das nicht als so einen flachen, linearen Zusammenhang sehen, sondern als einen nicht-linearen Zusammenhang. Das heißt, dass wenn du an die Kapazitätsgrenze kommst, kriegst du plötzlich eine sehr steile Kurve. Das heißt, für ein bisschen zusätzliche Senkung der Arbeitslosenrate oder zusätzliches noch näher drankommen an das Produktionspotenzial, musst du ganz viel höhere Löhne bezahlen, ja, Nominallöhne, die dann auch sich ganz schnell in höhere Inflation verschieben. Das bedeutet übrigens auch, wenn du Nachfrageverschiebungen hast, die werden ganz stark in Inflation gehen, ja, und eben nicht in erhöhten Output-Produktion, weil wir ja schon nah am Produktionspotenzial dran sitzen, ja. Das heißt, auch Nachfragestimulierungen, die wir ja gemacht haben, werden dazu führen, dass sie eher in Inflation gehen als in Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, selbst kleine Schocks, wenn du nah an der Produktionskapazitätsgrenze sitzt, und die Idee ist, dass eben Covid und auch die Energiepreisschocks und die Deglobalisierung, die wir jetzt sehen, uns sozusagen unser tatsächliches Bruttoinlandsprodukt nahe an die Produktionsmöglichkeitengrenze gebracht haben. Wenn du da also nah dran sitzt, ja, dann, was dann passiert, dann hast du selbst kleine Angebotsschocks und kleine Nachfrageschocks können dann zu relativ starker Inflation führen, wenig Änderung im Bruttoinlandsprodukt. Umgekehrt, wenn du dann aber disinflationieren willst, kannst du das für relativ billig machen im Sinne von Bruttoinlandsproduktsverlusten beziehungsweise Arbeitsmarktkosten. Du hast halt keine. Und dafür spricht die Evidenz. Wie gesagt, wir haben nach wie vor einen brummenden Arbeitsmarkt in den USA und ein relativ robustes Wachstum. Und also die Ökonomen pushen jetzt diese Idee, dass die Phillips-Kurve eigentlich nicht linear ist und dass es darauf ankommt, wie weit wir weg sind vom Produktionspotenzial, dass es sehr eben darauf ankommt, diese Idee wird sozusagen wieder neu gepusht in eigentlich einigen Papieren.
Zu was für Politiken wird das führen?
Naja, das bedeutet zunächst mal, dass du, wenn du tatsächlich an der Produktionsgrenze sitzt, dass du eine relativ harte Geldpolitik ohne große Kosten machen kannst. Ja, und diese Befürchtungen, die ja viele hatten, dass wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöht, dass du es dann eben, wie gesagt, massive Arbeitslosigkeit, wie gesagt, die ist nicht eingetreten. Und wenn du an eine nicht-lineare Phillips-Kurve glaubst oder wenn du denkst, dass das die Beschreibung der Realität ist, dann kannst du das mit gutem Gewissen tun. Ja.
Wenn du daran glaubst.
Ja, ja, gut, aber ich meine, wir haben ja jetzt eine Episode gesehen, wo sich diese Voraussagen zumindest bewahrheitet haben.
Aber wir haben ja auch Episoden gesehen, in denen das nicht so war. Woher weiß ich denn
ja, jetzt? Ja, genau. Das ist interessant. Das ist interessant. Und da kommt es eben darauf an, dass du eben, also Geldpolitik wird dadurch schwieriger, weil du eben diese nicht-linearen Zusammenhänge hast. Du musst halt sehr genau versuchen abzuschätzen, wie weit sind wir da weg? Ja. Bist du in so einem Regime, wo du eine steile Angebotskurve hast, also wo du relativ leicht Inflation und Preise verändern kannst, aber nicht so leicht Output? Oder bist du in einem flachen Bereich, wo du durch Nachfragepolitik relativ stark Mengen verändern kannst, also Output, Bruttoinlandsprodukt, und es nicht so stark in die Preise geht? Das musst du abschätzen können. Wie sieht's auf dem Arbeitsmarkt aus? Das Papier, das ich speziell gesehen habe, nämlich das von Paolo Benigno und Gaudi Eckertsen, die schlagen vor, sich tatsächlich Arbeitsmarktmaße nicht die Arbeitslosigkeit selber anzugucken, sondern das Verhältnis der Arbeitslosen gegenüber offenen Stellen, beziehungsweise umgekehrt offenen Stellen über die Arbeitslosigkeit. Und die sagen, also die schätzen ökonometrisch, dass wenn tatsächlich das Verhältnis 1 größer als 1 ist, also wenn es mehr offene Stellen gibt als Arbeitslose, dass wir dann in einer Situation sind, wo der Arbeitsmarkt sehr, sehr angespannt ist und wir in diesem steilen Zusammenhang ist. Es gibt ein Paper von meinem ehemaligen Doktorvater, Giuseppe Moscarino und Co-Autoren, die sagen, wir müssen uns auch, die sagen auch, Arbeitslosigkeit ist nicht ein guter Indikator für Slack auf dem Arbeitsmarkt, sondern man sollte sich sowas wie sogenannte Job-to-Job-Transitions angucken. Also in welcher Rate wechseln Leute Jobs? Ja, und wenn Leute das nicht tun, ja, also wenn die Hauptsache der Jobbesetzung hauptsächlich aus dem Arbeitslosenpool kommt, dann haben wir noch einen relativ nicht angespannten Arbeitsmarkt, dann sind wir in ihrem flachen Bereich und die Geldpolitik kann positiv viel erreichen, was Output angeht, kann gut stimulieren. Wenn wir allerdings in einem Bereich sind, wo die neuen Jobs besetzt werden von Leuten, die aus alten Jobs, die sie nicht so mochten, hauptsächlich, wenn das der hauptsächliche Transmissionsmechanismus am Arbeitsmarkt ist, dann sind wir eher in einem Bereich, wo die Angebotsfunktion steiler wird und wir uns Inflation einerseits Sorgen machen müssen, andererseits aber durch die Geldpolitik die Inflation auch gut bekämpfen können. Was hast du gehört über nicht-lineare Philipskurven, Christian, bei deinem Job?
Ja, empirische Arbeiten hauptsächlich dazu. Und das ist immer in der Verbindung mit regionaler Variation, was so ein bisschen Hollys Frage beantwortet. Wussten wir das nicht immer schon, beziehungsweise woher wissen wir, wo wir sind,
dass das jetzt stimmt.
Dass das stimmt, genau. Und da ist eben die Idee, natürlich, ich habe zu jedem Zeitpunkt, da habe ich in einem Land immer nur eine Situation, ja, aber man kann eben nutzen, dass nicht alle Regionen in einem Land, dass sich die gleiche Geldpolitik teilt, dass die nicht alle gleiche ökonomische Bedingungen haben. Und dann würdest du eben sehen, dass wenn jetzt die gleiche Veränderung der Geldpolitik hat, dann in den Regionen, wo ich identifizieren kann vorher, dass die nicht angespannten Arbeitsmarkt, sagen wir mal, haben, wenn dort sich die Preise eben anders verändern als da, wo ich einen angespannten Arbeitsmarkt habe, dann kriege ich daraus eine Variation heraus, aus der ich schließen kann. Aber da gibt es tatsächlich sowas wie eine Nichtlinearität. Also das waren so die Sachen, die ich gesehen habe, die so ein bisschen in die Richtung gingen.
Es gibt auch noch ein anderes interessantes Papier von jungen, ja, kann man schon sagen, auch Starökonom, der aus Mannheim kommt, ein Schweizer, aber Mannheim promoviert hat, Oliver Pfeuti. Der hat ein interessantes Papier, der das verknüpft mit so, also tatsächlich psychologischen Aspekten auch. Und der geschätzt hat, also der hat sich so Google Searches nach Inflation angeguckt. Ja. Und also so als Motivation jetzt erstmal. Und er zeigt halt, dass es, und dann hat er das auch ökonometrisch geschätzt. Und er zeigt halt, dass die Leute erst ab einer bestimmten, weil das für die USA gemacht, erst ab einer bestimmten Inflationshöhe überhaupt anfangen, sich für Inflation zu interessieren, ja. Und dann entsprechend auch über ihre Lohnforderungen dann nachdenken und so weiter und so fort. Und diese Schwelle, sagte, ist 4%. Sobald du über 4% rauskommst, dann gibt's einen Fokus in der Öffentlichkeit, dann wird berichtet in den Medien drüber, dann wird auch so, sagen wir mal, bei interessierten Laien, sagen wir mal, über Geldpolitik wieder neu geredet. Ansonsten ist das ja eher was für Spezialisten und, ja, wie gesagt, für die Insider. Aber wenn du mal so über 4% drüber bist, dann gibt's irgendwie einen Fokus auf Inflation. Ja. Und wenn du den Fokus auf Inflation hast, also wenn die Leute sozusagen, also er misst es dann, wie übersetzt sich bestehende Inflation in Inflationserwartungen. Ja. Mit anderen Worten, wenn, solange du unter 4% bleibst, ist es eben so, dass die Leute ihre Inflationserwartungen einfach, und das heißt ihre Nominallohnforderungen.
Dann ist es halt, wie es ist.
Dann ist es halt so, genau, wie es ja. ist.
Wird halt immer alles ein bisschen teurer, aber man muss nicht besonders irgendwie sich in
Bewegung. Genau, muss sich nicht besonders drum kümmern. Mhm. Aber wenn die dann anfangen, plötzlich ihre Inflationserwartungen und dann ihre ökonomischen Entscheidungen entsprechend zu revidieren, dann kriegst du so einen auch nicht linearen Effekt, also das so Ökonomen, das dann eine Mikrofundierung für diese nicht lineare Phillips-Kurve, weil dann bekommst du genau den Effekt, dass wenn du mal durch, sagen wir mal, einen Angebotsschock, Covid oder Ukraine, in so ein, auch nur kurzfristig, ja, in so ein Hochinflations- oder über 4% Inflationsregime kommst, und an sich, wenn du diese psychologischen Effekte nicht hätte, dass sich relativ schnell auch wieder auswachsen würde, und wenn die Geldpolitik gar nichts macht, geht's dann halt irgendwann vorbei. Ja, du hast halt immer so einen kurzen Angebotsschock, kriegst einen Spike in der im Preisniveau, die Inflationsrate geht nach oben und dann geht das 12 Monate später, geht's wieder nach unten und gar nichts passiert. Und aber selbst so ein Schock, sagt er, durch diese Verschiebung der Aufmerksamkeit, weil die Leute dann plötzlich sich anpassen, kriegst du sagen, eine Nichtlinearität, du bleibst sozusagen, die Inflationserwartungen bleiben länger oben, ja, und aber gleichzeitig und dann kriegst du halt so Spiralen, ja, dann hast du so sich selbst verstärkende Prozesse, weil da Nominallöhne erhöht werden, dann werden die Preise erhöht und so weiter.
Lohnpreisspiralen.
Genau, du kriegst dann Spiralen auf dem, sozusagen in der Abwärtsbewegung. Das heißt, selbst ein relativ kurzer Angebotsschock kann relativ lange zu einer erhöhten Inflation und Inflationserwartungen führen. Und auf dem Weg nach unten, wenn du dann disinflationiert hast, also wenn dann die Inflation wieder auf einem Niveau unter 4% ist, und das finde ich eher nicht so ganz plausibel tatsächlich an der Theorie, aber so sagt er das dann hast du einen umgekehrten Effekt, weil dann die Leute, die haben dann zwar hohe Inflationserwartungen, obwohl die Inflation dann schon wieder nach unten ist, und deswegen dauert es länger zu disinflationieren. Ja, also das ist so, was wir die letzte Meile jetzt nennen, von 3% Inflation auf wirklich die 2, wo wir hinwollen zu kommen, sagt er, dauert dann super lange, weil die Leute nämlich dann ihre Aufmerksamkeit ist eine Funktion der tatsächlichen Inflation. Wie gesagt, da finde ich es ein bisschen ein Problem. Die Leute gucken dann jetzt auch nicht mehr, haben aber noch die alten hohen Inflationserwartungen, ja, aus der Zeit, wo die Inflation tatsächlich hoch war. Und verhalten sich entsprechend. Und deswegen wird es schwierig zu disinflationieren, weil die Inflationserwartungen eben zu hoch sind und auch noch länger hoch bleiben, weil die Leute wegen der geringeren Aufmerksamkeit oder vielleicht wegen der geringeren Medienintensität, mit der jetzt Inflation in den Medien ist, entsprechend ihre Erwartungen auch nicht so schnell updaten. Ja. Das erklärt sozusagen beides. Das ist eine Erklärung, dass du aus kurzfristigen Angebotsschocks relativ lange und persistent Inflation bekommen kannst, dass du aber auch die Disinflation schwieriger wird. Das wäre eher ein Argument, warum die letzte Meile dann nicht funktioniert. Und das steht noch aus. Das wissen wir nicht, ob wir in diesem Jahr schon auf 2% kommen werden oder nicht. Das werden wir sehen. Aber ja, das ist eben die Frage.
Jetzt haben wir so lange geredet und haben trotzdem nicht alles fertig gekriegt, was auf dem Zettel steht. Um China haben wir uns noch nicht gekümmert, das müssen wir noch machen. Und die Monopsone haben wir auch noch nicht besprochen. Und das müssen wir unbedingt irgendwann nochmal tun, weil ich das Wort so schön finde. Bis dahin, Rüdiger Bachmann und Christian Beyer, vielen Dank.
Tschüss, herzlichen Dank.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.